Wir sind ja mittendrin in einem Training zum Jüngermacher. Das ist eine Ausbildung. Wie lange hat Jesus dazu gebraucht? 3 Jahre? Wir machen es in 3 Tagen. Nein, natürlich nicht. Aber ich möchte sagen, ja, genau, 3 Minuten. Ja. Nein, du brauchst noch einen Applaus. Es ist ein Impuls, der dieses Wochenende gesetzt wird. Loslaufen musst du selbst. Es geht darum, was nimmst du mit, was setzt du um. Du kannst alles hören, aber wenn du es nachher nicht umsetzt, ist es nichts wert. Wie bei allem so. Ich möchte kurz am Anfang ein bisschen repetieren, was haben wir in den letzten 1,5 Tagen gemacht. Und dazu brauche ich jemanden, der denkt, okay, ja, ich lasse mich herausfordern, ich habe da eine Zeichnung gemacht. Und wer fühlt sich fähig, das zu erklären, was wir hier sehen? Was hast du dazu gelernt? Sicher? Also komm. Ist mir?
Aber nicht auf Englisch, ne?
Französisch.
Offen sind,
bin ich
also
das?
Die wir auf der Straße treffen, die wir irgendwo treffen, denen wir das Evangelium sagen, Zeugnis geben und die erstmal offen werden müssen. Dann gibt es den Personenkreis, die schon offen sind, die fragend sind, die suchend sind, die vielleicht anfangen Bibel zu lesen, die hörend sind und dann kommen sie und werden eigentlich zu den Personen, die bereit sind, Buße zu tun, die bereit sind, umzukehren, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben. Und dann kommt es zu dem Punkt der Wiedergeburt, wo der Mensch oder der Jünger oder der einen neuen Geist bekommt, wiedergeboren wird. Und dann ist er aber erstmal ein Baby. Dann ist er ein wiedergeborenes Baby. Und das soll er natürlich nicht bleiben und deswegen soll er zu einem Jünger, einem Youngster, also einem Jüngling werden. Und das können wir lesen im 1. Johannes 2. Da schreibt Johannes eben, ihr Kinder, ich schreibe euch, so soll das sein, ihr Jünger, jungen Männer, ihr habt den Bösen überwunden. Das heißt also, die Youngster, die haben schon den Bösen überwunden, die sind schon mit der Sünde, also das Fleisch, die Begierde haben sie eigentlich schon unter den Füßen, aber sie sind noch nicht Väter oder Mütter im Glauben, weil sie nämlich eigentlich noch gar keine Jünger haben, die sie schon wieder anleiten, die sie an die Hände nehmen. Das heißt, und das ist das Ziel, dass wir Väter und Mütter werden, die andere anleiten, die andere zu Jüngern machen, die dann wiederum in die Ernte gehen und die wiederum Jünger machen.
Hat sie das gut gemacht?
Ja.
Ja, danke. So schnell wird man zum Weitergeben gebracht. So einfach ist das. Sehr schön zusammengepasst, ja. Das Ziel ist, der Endetrichter soll dir die Sicht geben als Jüngermacher. Wo steht eine Person? Wie kannst du die weiterentwickeln? Und auch ganz wichtig für dein Leben ist, es geht nicht darum, dass du irgendwo knapp über diese Linie kommst. Jesus hat dich berufen, zum Vater und zur Mutter zu werden. Dahin. Nicht dahin, nicht dahin, dahin. Und es ist einfacher, als du denkst. Wir haben gestern auch darüber gesprochen. Wie kann man mentoren? Wie funktioniert das? Welche Themen behandelt man im ersten Jahr Jüngerschaft? Wer kann sich daran erinnern? Drei Themen, hä? Das Wachstumsdreieck. Und da drin vertiefen, oder wie kannst du die Identität fördern? Beziehung, ja, wie zum Beispiel Bibel lesen? Gemeinschaft. Gebet.
Dort es zu denken, es auszuführen und es auszusprechen.
Mhm. Also den Heiligen Geist hören und folgen.
Ja. Lernen auf den Heiligen Geist.
Ach, jetzt kommen die Themen, das ist super. Ja? Wie wächst du in den Taten eines Jüngers?
Was?
Die Taten.
Zeugnis geben?
Evangelisieren.
Das Evangelium weitertragen, genau. Wer kann sich daran erinnern? Die fünf Disziplinen eines Jüngers, wie sehen die aus?
Gehen.
Predigen.
Tote Wirkungen.
Jawohl.
Heilen, Tote Wirkungen.
So das Übliche.
Taufen.
Jünger machen. Wo stehst du da? Alle fünf sind Disziplinen für dich, weil du ein Jünger bist, weil du den Heiligen Geist hast. Alle fünf. Wäre nicht gesund, bei der ersten aufzuhören. Nur zu predigen, nur zu heilen, nur zu taufen. Ich soll noch Jünger machen. Wir möchten nicht Menschen, die zum Glauben kommen und keine Väter haben. Wäre tragisch, wäre gefährlich, oder? Darum geht es. Und was ist das Zentrale an diesen fünf Disziplinen? Die Beziehung. Ja. Mit Jesus verbunden zu sein. Sonst kommt es nicht gut. Willst du Druck haben? Aus Leistung? Irgendjemandem gefallen? Nein, wir machen, weil wir sind. Nicht damit wir sind. Das ist der große Unterschied. Und das ist bereits schon ein bisschen angesprochen. Jetzt haben wir den Erntetrichter und wir wissen eigentlich, jeder wird da durchlaufen, nicht jeder wird diese Linie überschreiten. Und das Ziel ist aber eigentlich, hier nach hinten zu kommen. Was ist die Eigenschaft eines Babys? Es schreit. Ja. Manchmal auch nicht. Ja. Schlafen oder weinen. Es braucht Milch, ja. Aber ist noch wichtig, es ist wiedergeboren, es ist eigentlich frei, aber trotzdem, das Baby muss noch lernen, die Sünde zu überwinden. Kann sein, dass das noch fällt, noch Hilfe braucht, das ist die Milch, noch das Evangelium ganz zu verstehen, gehört alles dazu. Und wir müssen erkennen, wann ist jemand hier, hier und hier, sonst können wir nicht gut investieren. Ja? Es macht alles nach, das ist auch eine schöne Eigenschaft. Natürlich, genau. Was ist beim Youngster? Was haben wir da gesagt?
Voller Energie, aber
unweise. Ja, das hast du direkt hier gemerkt. Sie sagt, ja, da kenne ich ein paar. Ein Youngster, der ist stark im Wort. Der hat das Wort verinnerlicht, der kennt das. Mit dem kannst du über die Bibel sprechen. Sagt, ja, da steht doch noch etwas und da. Und der lässt sich herausfordern und ist euphorisch, wie du sagst. Manchmal hat er auch ein bisschen unüberlegt. Fehlt ein bisschen die Ruhe drin. Da wird direkt umgesetzt. Egal, was es kostet. Aber ist auch ein schöner Zustand. Ein bisschen laufen lassen. Braucht aber auch Ermahnung. Was ist die Eigenschaft eines Vaters? So einfach ist es. Und ich habe euch ja was aufgezeichnet da drin. Gesagt habe, diese drei Zustände sind wie zwei Personen. Wir haben einen Mentor und einen Jünger. Oder? Baby, Youngster, Vater. Was ist, wenn dein Jünger ein Baby ist? Wie sieht das aus? Genau, also eigentlich das Baby schau zu, was der Mentor macht. Du fängst es ihm an zu lehren. Und die kopieren automatisch. Ist eigentlich in der Natur. Wenn du regelmäßig Zeit mit Gott verbringst und das deinem Jünger vorlebst, erzählst, wie du das machst, dann wird er das übernehmen. Wenn du es nicht machst und es erzählst, wird er es nicht übernehmen. Der merkt das. Der merkt, ob das echt ist oder nicht. Also wir sind immer herausgefordert, was wir weitergeben, müssen wir selbst leben. Sonst funktioniert es nicht. Was ist beim Youngster? Umgekehrt?
Der weiß schon, wie es geht.
Der macht es eigentlich schon selbstständig. Ja. Das heißt?
Er macht es schon selbstständig, aber vielleicht klappt es noch nicht ganz. Da braucht er Korrektur. So, hey, das ist nicht gut. Hatte mal die Situation, ging es um Zeit mit Gott. Nein, ich wäre da schon Youngster gewesen. Da habe ich gesagt, 3 Fragen beantworten. Welche 3 Fragen müssen Sie beantworten als erstes? Wann, wo und wie lange verbringst du Zeit mit Gott? Der hat alles, Markus 1 gelesen, Jesus hat das auch getan, am Morgen hat er sich getroffen, alles wäre da gewesen, ging es nur noch um Gehorsam, sagt, okay, 3 Fragen beantworten, eine Woche später kommt er, sagt, was, ich habe die Stimme Gottes gehört. Ja, okay, was denn? Ja, es ist so, wenn ich zur Arbeit fahre, ich habe einen ganz einfachen Arbeitsweg, nur Autobahn, da kann ich 30 Minuten worshipen, beten, ich mache da meine Zeit mit Gott. Da wusste ich natürlich, nein, das geht noch nicht, wird nicht gehen. Aber ich wollte, dass er das selber entdeckt. Da dachte ich mir, okay, ja, fang mal an mit dem zu machen. 2 Wochen später kam der Lockdown und der durfte nicht mehr zur Arbeit fahren. Da hatte er ein Problem. Sein super System funktionierte nicht. Und der Punkt darin ist, dass wir lernen, es geht nicht darum, irgendwo Gott in unseren Alltag reinzuquetschen, wo es uns gerade am besten passt, sondern eigentlich unseren Alltag an Gott auszurichten. Das ist ein Umdenken, fordert aber extrem viel Demut. Und genau das musste er da lernen. Und wie schön war es? Es tut mir leid für euch wegen dem Lockdown, aber für ihn hat das Gott extra... Nein, nee, natürlich nicht. Aber das war mega, mega wertvoll. Wirklich das zu drehen, anders zu denken am Ganzen, war mir da schon wieder... Irgendwie. Nee, ich habe noch genug. Ich mache einfach weiter. Wichtiges Thema, dass sie verwurzelt sind, dass sie das machen und dass eine hohe Stellenwert hat, Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist wie in der Ehe. Stell dir mal vor, ich würde sagen, nein, wir haben Zeit miteinander, wenn wir irgendwo einkaufen gehen. Haben wir mehr, da sprechen wir miteinander, ist alles gut und so, ja, da würde unsere Ehe ja, oder? Mit Gott ist es genau dasselbe. Wenn wir es irgendwo kurz zwischen Tisch und Bänke, so wie es uns gerade passt, damit unser Alltag keine Veränderung braucht, damit wir morgen ausschlafen können und so weiter, dann wirst du früher oder später in ein Problem laufen, weil es hat keine Qualität da drin. Das ist das Problem. Und wie ist es dann, wenn jemand zum Vater wird?
Einen Sohn.
Dann fehlt doch da ein Kreis, so. Das heißt, der Mentor schaut ihm zu und sein Jünger schaut ihm auch zu und er lebt das bereits weiter, vor und gibt es weiter. Und du siehst, es wechselt etwas. Und viele sagen sich, nach 20 Jahren Christ, ich bin ja 20 Jahre Christ, ich sollte doch schon längstens Vater sein, also bin ich einfach einer, vielleicht bist du noch ein Leiter von einem Ministry oder irgendetwas, aber das macht dich nicht zum Vater. Das macht dich nicht zum Vater. Nur weil du vielleicht irgendwas leitest. Es macht dich zum Vater, wenn du wirklich einen Jünger an der Hand hast und den selbst wieder zum Vater machst, damit er selbst wieder weitergibt. Das ist der große Unterschied. Hier hinzukommen. Jetzt haben wir die Eigenschaften hier gesehen. Baby, Youngster, Vater. Was ich heute Morgen noch machen möchte, ist auch mal hier vorne hinzuschauen. Wie sieht denn aus bei Personen, die da sind? Was haben die für Eigenschaften? Wir müssen die Eigenschaften kennen, um wirklich wissen, wo sie stehen und gut investieren zu können. Was denkt ihr? Was für eine Eigenschaft hat jemand, der noch nicht offen ist? Wir sagen ja bewusst noch nicht offen, weil das kann in 2 Jahren anders sein. Aber in dem Moment, du sprichst mit ihm, wie reagiert er? Kein Interesse?
Wie zeigst du?
Aggressiv? Das ist die tolle. So, das ist aber schön für dich.
Mitleidenswertes Ding, du brauchst
das. Wenn du das auf der Straße erlebst, du erzählst das Zeugnis mit. Wow, das freut mich aber für dich. Haben wir also alle schon mal erlebt, oder? Ja. Also haben wir irgendwo ein Desinteresse. Aber die meisten, also in der Schweiz ist es so, wir sind ja erzogen zur Freundlichkeit.
Das würden wir ja nicht auf der Straße direkt sagen, so, das finde ich voll doof, was du da sagst, will ich nichts damit zu tun haben, sondern wir hören noch aus Anstand zu bis zum Ende, auch wenn das eine Stunde dauert. Also in der Schweiz kannst du dir wirklich Späße erlauben mit den Leuten. Die werden dir auch nicht einfach weglaufen. Die bleiben stehen. Und du könntest weiter und weiter und weiter reden und sie werden schon... Ich kann doch nicht weglaufen. Das ist, wenn du Telefonwerbung machst, das ist ein Spaß mit Schweizer. Inzwischen haben wir ein bisschen gelernt da. Aber der Schweizer würde nie einfach aufhängen. Das kannst du nicht einfach aufhängen. Das heißt, solange du noch was sagst, geht das Telefon weiter. Weiter und weiter und weiter. Inzwischen haben wir da etwas gelernt, dass wir ab und zu auch mal auflegen. Aber es ist eine extrem hohe Hürde. Und auf der Straße ist das genau dasselbe. Aber da ist ein Risiko drin, dass du Zeit und Zeit und Zeit investierst und du merkst gar nicht, dass die Person gar nicht offen ist. Und da müssen wir lernen, unterscheiden, weil das bringt nichts. Das ist, wenn ich auf die Straße gehe, ich würde sagen, 80-90% könnte ich mit jedem ein Gespräch führen. Ein bisschen Austausch, ich spreche ein bisschen über Jesus sprechen, der würde mir zuhören und ich könnte zurückkommen und sagen, wow, warte, mit dem habe ich eine halbe Stunde über Gott gesprochen. Das, wow! Und alle sagen, wow! Weil wir Christen ja so positiv sind und einander immer so ermutigen. Sagen, das hast du aber gut gemacht, Pascal. Aber in Wahrheit müssen wir lernen, ist er wirklich offen? Lohnt es sich wirklich, Zeit zu investieren? Oder ist es an der Zeit, Cut, nächste Person? Gerade auf der Straße ist das Tempo hoch. Du hast kurz Zeit, aber auch im persönlichen Umfeld. Wirklich zu wissen, wo steht die Person? Wir haben gehört Desinteresse. Aber Desinteresse ist meistens schwer herauszufinden, weil die Personen aus Höflichkeit Interesse vorspielen. Da sind wir einfach so weit erzogen. Das machen wir. Ah, wirklich? Wow. Du arbeitest bei der Post. Das klingt sehr interessant. Merkst du? Nichts gegen den Beruf, aber einfach, das haben wir antrainiert. Was ist noch ein anderes Kennzeichen? Ja, genau, wenn sie noch nicht offen sind. Zweites Kennzeichen. Das Interesse ist schwierig zu erkennen.
Zeit.
Wie bitte?
Sie haben keine Zeit.
Keine Zeit? Ja, wie zeigt sich das?
Sie sagen schnell, ich muss das und das machen oder ich habe Arzttermin oder sonst irgendwas.
Ja, der Schweizer macht das nicht. Oh. Ich sage es sicher. Aber ja, es ist ein Kennzeichen, absolut, ja. Was für mich auch so ein Kennzeichen ist, wenn jemand so ein bisschen sehr skeptisch mit dir spricht, aber auch sarkastisch, wenn er so ein bisschen Sachen ins Lächerliche zieht und so weiter. Und das wichtigste Kennzeichen ist, wenn er sich zurückzieht, auch im Nachhinein. Wenn du sagst, wow, das war so eine starke Begegnung, der war so offen und du hast seine Nummer und du schreibst und der antwortet nicht mal. Ja, war er denn offen oder nicht? Und dann müssen wir ehrlich sein, auch zu uns selber sagen, okay, dann habe ich das falsch eingeschätzt, er war nicht offen. Und sonst lernen wir das gar nicht. Sind wir auf der Straße unterwegs oder wo auch immer, in Freunden und so weiter, und denken, jetzt muss doch was kommen und es kommt nichts. Und ich finde, das ist eines der stärksten Zeichen, was passiert nachher mit dem Kontakt. Und wenn wir da ehrlich reflektieren, werden wir auch lernen, das nächste Mal das Gespräch besser einzuschätzen, lernen, auf die kleinen Punkte zu schauen. Hört er nur zu oder stellt er auch Fragen? Das sind auch so Punkte. Genau. Und jetzt gehen wir eines weiter. Jetzt haben wir gesehen, okay, es gibt Personen, die sind nicht offen. Ja?
Also um das rauszukriegen, ist es dann eben auch gut zu fragen, was hast du jetzt verstanden von dem, was ich dir gesagt habe? Klingt das irgendwie bei dir an oder so? Oder ist das schon zu...
Ich setze es noch viel eher an. Ich versuche möglichst wenig zu sagen, sondern möglichst viel zu fragen. Was glaubst du? Was denkst du? Warum ist das so? Dann sind sie die... Weil es ist so einfach, jemand mit dem Evangelium auf der Straße zu erschlagen. Da kommst du mit dem Knüppel oder nimmst die Bibel mit. Da ist jemand. Troff! Aber das bringt nichts, oder? Und das, so machen wir es zum Teil auch mit dem Evangelium. Wir stehen vor jemandem hin, sagen, ja, brauchen dir eine Minute, Jesus liebt dich, er ist für dich gestorben, bla bla bla, du hast Sünde. Und dann sind die einfach... Und stopp, oder? Du hast keine Ahnung, was im Herzen drin ist. Und ich versuche da viel mehr zu fragen. Wir hatten vor kurzem einen mega spannenden Kontakt in Luzern. War ich mit einem Jünger unterwegs. Und die wichtige Vorgeschichte ist, ich hätte den Mann gar nicht angesprochen. Aber ich war da mit einem unterwegs, der hat das, glaube ich, zum zweiten Mal gemacht und wollte den ein bisschen herausfordern und gesagt, okay, jetzt musst du jemanden ansprechen. Okay. Ja, wen? Ja, den. Und ich dachte mir innerlich, nee, würde ich nie im Leben. Aber mach, ja, geh, geh. Dann ging er auf den zu und der war total zu. Wirklich, komplett hier. Gerade als erstes, ja, weißt du, ich kann gar nichts mit Glauben anfangen. Du musst mir erstmal beweisen, dass Gott existiert. Wirklich voll rein. Und dann habe ich einfach eine Antwort auf ihm, eine Antwort habe ich gegeben, weil er hat mir gesagt, du musst erstmal beweisen, dass es Gott gibt. Dann drehte ich mich um. Luzern, hast du ein wunderschönes Alpenpanorama? Sage ich, ich weiß nicht, wie du Gott nicht sehen kannst, oder? Du musst mir erklären, wie du Gott nicht siehst. In all dem. Und dann hat sich was angefangen zu ändern bei ihm. Und von da an, ich habe nur noch mit Fragen gearbeitet. Plötzlich hat er gesagt, ja, glaube ich schon, dass Glauben wichtig ist und so weiter. Und ich, okay, was bedeutet für dich Glauben und so? Ja, ja, glaubst du an Gott? Ja, voll und so. Ja, aber wie sieht das genau aus? Glaubst du an Jesus? Ja, ich glaube an Jesus. Ja, was denkst du denn, was hat Jesus getan? Und da hatte der Tränen in den Augen. Ja, ich finde es schon mega krass, wie Jesus vor 2000 Jahren sterben musste. Für uns. Und das ist nicht so, ich habe ihn nicht einfach überflutet mit irgendwelchen Sachen, sondern eigentlich durch Fragen kam da bei ihm wieder etwas hoch. Und ich glaube, das war etwas, was wir verloren gegangen ist. Wenn du das Gespräch von Anfang und Schluss anschaust, war eigentlich was verloren, aber im Gespräch hat das der Heilige Geist wieder hochgeholt. Und am Schluss, der wollte nicht mehr aufhören. Immer weiter gesprochen, hat sich bedankt, das wäre das schönste Gespräch, das er lange Zeit hatte und so weiter. War mega schön, mega toll. Und das ist aber eigentlich auf eine andere Art entstanden. Oder gar nicht viel senden, viel mehr fragen, die Leute an den Punkt führen. Wenn sie denken, sie sind selbstgerecht, dann machst du das mit Fragen. Bei Moslems mache ich das genau dasselbe. Ist mega simpel. Sagst du, ja, jetzt einfach mal eine kurze Frage, du nimmst die Bibel, also... Stell dir mal vor, ich schreibe ein Buch und da kommen zwei Personen vor. Eine Person ist 40 Mal erwähnt, eine ist 5 Mal erwähnt. Welche Person ist wichtiger? Und dann sagt jeder Moslem, ja, der 40 Mal erwähnt, ist ja völlig klar. Ah, wirklich, ja, im Koran ist das so. Isa ist mehr erwähnt als Mohammed. Einfach durch andere Geschichten auf den Punkt bringen, dass sie ihr religiöses Denken überwinden. Wie erkennen wir denn, ob jemand offen ist? Ja, genau. Indem er Fragen stellt. Wenn er das fragt, wenn er fragt, hören wir uns, ja, dann ist er wirklich sehr offen, ja. Ich mache das ganz simpel. Für mich ist die Erwartung, wenn jemand offen ist, ist es eine Person des Friedens. Aber jetzt ist die nächste Frage, wie erkennen wir eine Person des Friedens? Nicht aggressiv, okay. Aber sagen wir drei Eigenschaften einer Person des Friedens. Ganz simpel. Eigenschaft 1, die ist mega einfach, die ist so offensichtlich.
Weiß ich nicht, aber...
Ist eigentlich geistlich offen, oder? Er hört zu, er ist interessiert und so weiter, kann über Jesus sprechen, du merkst, da geht was. Die zweite Eigenschaft ist mega wichtig. Mega wichtig. Gastfreundschaft. Person des Friedens ist immer gastfreundlich. Das vergessen wir gerne mal. Was bedeutet Gastfreundschaft?
Sie laden dich ein.
Genau. Und wie funktioniert das, wenn du mit dem zusammen Kaffee trinkst? Wer zahlt? Ja, machst du das so?
Nein.
Krass, oder? Das ist der größte, also das ist ein Grundfehler von Christen. Dann ist jemand offen und dann laden die ihn auf einen Kaffee ein. Denken, ja, du musst doch dem zahlen und so, musst ein bisschen Bruderliebe zeigen und so weiter, musst großzügig sein. Kehr mal das um, lass dich einladen. Das ist super. Auch für die Geldbörse.
Habt ihr das schon mal erlebt oder was?
Ja, ja.
Echt?
Das passiert. Ist einfach ein bisschen kulturell bedingt. Ein Beispiel, meine Frau hatte mal einen Kontakt, Moslem, war ein halbes Jahr her, hat ihm ein Kärtchen gegeben, nie mehr was gehört. Ein halbes Jahr später meldet er sich. Sagt, ich habe echt Probleme und als ich mein Portemonnaie durchsuchte, fand ich das Kärtchen. Können wir mal reden? Dann kam der zu uns, durfte mit ihm sprechen. Da habe ich mit dem angefangen, mich zu treffen. Er hatte so tiefe Verletzungen. Und dann wollte der immer mit mir essen gehen. Und ich habe das immer so gemacht. Der hat mich eingeladen. Und ich denke, das kannst du nicht machen, oder? Ich sehe alles schockierte Gesichter. Aber es ist im Fall wirklich, es ist ein Grundsatz zu verändern. Weil, indem er mich einladen konnte, gab ich ihm die Chance, die Person des Friedens zu sein. Er war ein Gastgeber. Er konnte mir was Gutes tun. Und ich habe ihm auch was Gutes getan. Und das anzunehmen ist gar nicht so einfach. Es ist ein Umdenken. Aber wenn wir wissen, dass diese Person eine Person des Friedens sein muss, dann ist es auch wichtig, dass wir sie die Person des Friedens sein lassen. Und nicht das verhindern. Sagen, ja, komm zu mir, ich lade dich ein, kannst alles haben. Kehr das Ding um. Sag, hey, kann ich zu dir kommen? Dann bist du nämlich schon ein Gast von ihm. Können wir uns irgendwo treffen? Und am Ende zück nicht die Brieftasche. Meine, wenn er nicht zahlen möchte, dann ist klar. Aber wenn einfach mal warten und schauen, wird er die Rechnung übernehmen. Ich habe kein Problem, wenn er das nicht tut. Ich habe kein Problem, wenn er sagt, machen wir 50-50. Null Problem, null. Aber die Chance geben, die Person des Friedens zu sein, ist mega wichtig darin. Das ändert etwas in der Herzenshaltung. Das dürfen wir nicht ganz unterschätzen. Was ist denn die dritte Eigenschaft der Person des Friedens? Was war, also fragen wir mal anders, eine Person des Friedens in der Bibel finden wir wo?
Cornelius,
ja. Noch eine zweite, eine Frau.
Lydia. Martha und Maria.
Ja, manchmal auf eine andere Haus, am Brunnen. Lydia. Samariterin. Was macht die? Wasser schöpfen, Jesus kriegt Wasser, gastfreundlich.
Nein.
Am Anfang war sie nicht so gastfreundlich. Ein bisschen negativ. Aber dann hat sich was geändert. Und dann passiert etwas, was sie tut. Sie geht zurück. Die Person des Friedens ist eigentlich ein Vernetzer. Das ist eine Tür in eine Subkultur. Und so dürfen wir auch anfangen zu denken. Das ist nicht immer der Fall. Aber als ein Beispiel zu Luzern, ich habe mir angewohnt, wenn eine Person, wenn ich wirklich merke, die ist von der Subkultur, zum Beispiel wir haben viele Tibeter, dann sprichst du mit denen. Und die haben eigentlich so die Eigenschaft der Gastfreundschaft haben die. Ich war mal auf dem Bahnhofplatz, da fing ich an zu sprechen, habe gemerkt, geistlich gar nicht offen. Gastfreundlich aber schon, die haben mir direkt Nüsse alles angeboten. Konnte mit denen auch hinsetzen, Nüsse essen, war mega toll. Und ich dachte mir, okay, jetzt eigentlich geistlich gesehen, müsstest du abbrechen. Aber ich habe mir angewohnt, die letzte Frage noch zu stellen. Vielleicht ist nicht er die Person, die zum Glauben kommt, aber er ist der Türöffner. Nein. Kennst du jemanden, der interessiert ist am Glauben, an Religion oder was auch immer? Du darfst gerne solche Begriffe brauchen. Wir denken immer, wir dürfen nicht religiös und so benutzen. Aber für die Leute in der Welt ist das kein negativer Begriff. Wir sagen immer, nein, es ist keine Religion, es ist eine Beziehung und so weiter. Und probieren das irgendwie abzugrenzen. Aber jemand auf der Straße, das ist für ihn keine wertende Haltung. Du musst die Wörter brauchen, die er versteht. Kennst du jemanden, der religiös ist in deinem Umfeld? Kennst du jemanden, der Schmerzen oder krank ist in deinem Umfeld, der Gebet braucht und so weiter? Sprich in der Sprache, die er versteht und dann gehen die Gedanken ab und entweder macht er dir eine Tür auf oder nicht. Aber dann fangen wir an, es zu denken mit Leuten, die offen sind. Und wir fangen an, sie anders zu behandeln. Und ich finde das einen mega wichtigen Punkt. Ich glaube, wenn wir hier auch unser Verhalten umstellen, werden wir noch viel effizienter. Klingt jetzt ein bisschen krass. Verfassung kann nicht effizient sein. Da, in der Ernte. Doch, das können wir. Indem wir einfach hinterfragen, was tun wir und wie tun wir es. Und Jesus hat gesagt, wir sollen die Person des Friedens suchen und finden. Das heißt, wir müssen die Eigenschaften kennen einer Person des Friedens, damit wir sie erkennen. Sonst geht das nicht. Und ich habe mir einfach immer gesagt, ich nenne mir drei Eigenschaften, das ist einfach zu merken. Nummer eins ist, wer weiß es noch? Geistlich offen. Nummer zwei ist? Nummer drei? Ja, die Aufnahme. Ja, du machst das gut. Ja. Also Nummer eins, geistlich offen. Nummer zwei, gastfreundlich. Nummer drei, ein Vernetzer. Und für mich ist wichtig, zwei von drei Eigenschaften müssen die erfüllen. Und dann kann ich mit denen weitergehen. Zwei von drei genügt schon. Gar nicht so schwer. Oder simpel. Und wir können das wirklich ein bisschen fördern. Das ist auch, es löst etwas aus bei einem Menschen, wenn du ihn um einen Gefallen bittest. Aber wir machen das meistens umgekehrt. Dass wir einen Gefallen machen wollen. Kehr das um. Wenn du eine Person hast, die du merkst, ist offen, dann bitt sie mal um einen Gefallen für dich. Hey, ich brauche da Hilfe, könntest du mal kommen? Haben Umzug, würdest du mir helfen? Das ändert was. Und das hilft der Person auch wirklich in diese Gastfreundschaft hineinzukommen, die eigentlich Jesus für sie vorbereitet hat, oder? Als Person des Friedens. Das müssen wir hier beachten. Was erkennen wir denn, wenn jemand bereit ist? Wie zeigt sich das?
Er erkennt, dass er Sünde ist und will es loshaben.
Und wie zeigt sich das?
Er muss das Evangelium gehört haben.
Er muss das Evangelium auf jeden Fall gehört haben, ja. Genau, ja. Und dann?
Selbstverdammnis.
Durch Selbstverdammnis?
Ja, also dass er, oder was heißt Selbstverdammnis? Also dass er schlechte Gefühle
hat. Ha, hat er schlechte Gefühle? Oder hat er gute Gefühle? Wird der hier dir anrufen und sagen, ich habe mich noch nie so frei gefühlt und happy und glücklich und es ist die beste Zeit meines Lebens, möchte für immer in diesem Moment bleiben? Probleme. Schon, oder? Ja. Das ist eigentlich unangenehm.
Ja. Der merkt, dass Gott Probleme mit ihm hat.
Merkt, dass Gott Probleme mit ihm hat. Ja, genau. Wenn wir sehen, oder da ist eine Wiedergeburt. Was bedeutet, wenn jemand geboren wird? Was war vorher? Ja, genau, wenn jemand geboren wird, vorher war jemand schwanger, oder?
Meistens.
Sonst hätte ich da zwei, drei Fragen. Und eigentlich, wenn du eine Schwangerschaft anschaust, was passiert am Schluss, bevor das Kind kommt? Da kommt die Frau in Bedrängnis, oder? Da sagt der Körper, jetzt muss das Ding raus. Und ich glaube, die wenigsten Frauen würden sagen, das waren Glücksgefühle und wuhu, sondern es ist eine Bedrängnis, die Bibel sagt Bedrängnis. Nicht einfach, das ist eine Herausforderung. Und eigentlich, wenn wir das anschauen im Geistlichen, wenn die Person in Bedrängnis kommt, oder jetzt ist die Schwangerschaft schon am Laufen, oder? Alles ausgereift und jetzt kommt die Bedrängnis, es ist Zeit, dass das Ding auf die Welt kommt. Dann schafft er etwas, oder? Dann geht was im Herzen und die werden sich nicht wohlfühlen. Und unser größter Fehler ist, wenn das passiert, dass wir anfangen und sagen, nein, ja, komm, leg das ab und ja, du, weißt du, Gott ist Gnade und ja, es ist Liebe und er hat dir die Sünden vergeben. Das ist ein Fehler. Es wird dir keine Hebamme, wenn du gebären möchtest, der wird dir keine Mittel geben, wo die Wehen gehemmt werden. Ah, was? Du hast Kontraktionen? Ja, da habe ich ein Medikament. Gehen die weg. Gelöst. Und der Bauch wächst. Das werden die wissen, die Kontraktionen sind extrem wichtig, damit das Kind kommt. Und wenn du als Jüngermacher unterwegs bist in der Ernte, dann weißt du, die sind notwendig. Dann nimmst du den Druck nicht weg, sondern du schaust, dass es ein guter Druck ist. Geht auch nicht darum, um zu viel. aber trotzdem, dass es wirklich im Herzen arbeitet. Gerade Felix hat mir vor kurzem gesagt, so von einem Bußgespräch, das wir zusammen hatten, er hat gesagt, ja, ihm ist aufgefallen, da, als wir im Bußgespräch waren, wurde so ein Punkt gesagt. Und anstatt, dass ich gesagt habe, ja, das hat den richtig fest beschäftigt, anstatt, dass ich gesagt habe, ja, ja, weißt du, Gott vergibt dir und so, habe ich wie gemerkt, nein, da muss ich noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, aber ist dir schon bewusst, dass als du das getan hast, war das und das die Konsequenz. Und zwar wirklich ein krasser Punkt. Also anstatt einfach direkt den Druck wegzunehmen, habe ich wirklich nochmal die Ernsthaftigkeit hineingebracht. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir wünschen uns, dass es den Leuten gut geht. Aber wir müssen gute Geburtshelfer sein. Das heißt, wir sind hier verantwortlich, dass wirklich das ganze Herz dabei ist. Dass das arbeitet, damit nachher, wenn die Geburt kommt, das wirklich ein schöner Zustand ist, ein gesundes Baby zur Welt kommt. Und nicht eine Missgeburt. Sag's so krass, ja. Weil irgendwas schiefgegangen ist, Nabelschnur um den Hals, zu wenig Sauerstoff, was auch immer, falsch gelegen, mit der Glocke oder was auch immer. Oder? Das ist unsere Aufgabe. Das hier zu erkennen, wird dir helfen, wirklich Leute zum Glauben zu führen. Und wenn du Leute zum Glauben führst, habe ich gesagt, wen kannst du mentoren gestern? In erster Linie jeden, den du zum Glauben geführt hast. Den kannst du nicht nur mentoren, den sollst du auch mentoren. Es ist kein Zufall, dass es bei dir passiert ist. Ist doch schön, mega eine Ehre, mega toll. Aber dass das passiert, es gibt Leute, die machen das irgendwie wie intuitiv hier vorne. Das sind so die klassischen Evangelisten. Und alle anderen müssen es lernen. Und wenn du hier ein bisschen strukturiert vorgehst, wirst du merken, wo kannst du wie investieren, dass die Person weiterkommt. Und das ist jetzt meine Aufgabe an euch. Macht zwei Gruppen, wie gestern, und überlegt euch, was kannst du tun, das sind die Aktionen, damit eine Person sich immer zum nächsten Schritt entwickelt. Was machst du mit einer Person, die offen ist, damit sie sich in die Buße hineinentwickelt? Was machst du mit der Person, die bußfertig ist, damit sie zum Baby wird? Schreibt euch auf irgendwo 2 bis 3 Möglichkeiten, wie du das wirklich praktisch machen kannst mit der Person. Besprecht das in der Gruppe und dann tragen wir das in 10 Minuten zusammen. Bis hier nach hinten. Hat's geklappt? Was entdeckt? Was schwierig? Also schauen wir mal an, was machst du mit dem, der noch nicht offen ist? Zeugnis geben. Jetzt findest du raus, es ist nicht offen. Wie bitte? Beten. Ja, jetzt was? Ja, einigt euch. Also ja, ja. Aber das Grundherzenshaltung muss sein, geht lassen. Und das fällt besonders schwer, vor allem im Bekanntenkreis. Dann okay, gehen lassen, nicht offen. Das heißt nicht, dass du dann nie mehr darüber sprechen wirst. Ja, aber ich habe das selbst gesehen, als ich frisch im Glauben war, dann hatten wir so eine Kleingruppe und dann ging es darum, dass jeder so zwei, drei VIPs hat. Haben wir den Zettel geschrieben, habe ich mir da so 2, 3 Personen aufgeschrieben und da haben wir einfach Jahre dafür gebetet. Nichts ist geschehen. Und das Schlimme daran ist, dass man noch glaubt, dass man ja treu umsetzt. was Jesus von einem haben möchte. Aber ich glaube, es ist nicht das. Sondern wenn jemand nicht offen ist, lass den gehen. Gib das zurück an Gott. Der Heilige Geist bereitet die Leute vor. Aber das ist schwierig, gerade umso näher die Personen sind. Also wenn es deine Eltern, deine Brüder sind und so, ich bete täglich für die. Aber das ist für mich nicht die Entschuldigung, dass ich da nicht mehr weit im Erntetrichter unterwegs bin. Sag, ja, ich bin ja da mit 2, 3 Leuten dran. Sondern die, im Endeffekt, die sind nicht offen. Und ich warte darauf, dass sich da was verändert. Jetzt gibt es aber noch einen speziellen Zustand, der jemand haben kann, der nicht oder noch nicht offen ist. Habe ich auch schon auf der Straße getroffen, dass jemand sagt, eigentlich ist er nicht offen, aber er wäre gerne offen. Hast du das schon mal gehabt?
Ja.
Eigentlich würde ich gerne, aber ich kann nicht. Was machst du mit dem? Sagst du Pech gehabt? Und was?
Dass du offen bist.
Und wie? Auch gut, super, ja, schon bei Fragen. Ja. Was hat denn Jesus gesagt, dass das Problem der Leute ist? Ja. Verstockung des Herzens und 3 Sachen hat er gesagt. Ihre Augen sind, sie können nicht glauben, weil ihre Augen verschlossen sind, ihre Ohren verschlossen sind und ihr Herzen. Ja, verhärtet, verstockt, zu, spielt gar keine Rolle, da ist einfach was nicht gut. Die können nicht. Ja. Genau, wenn jetzt jemand auf der Straße sagt, ja eigentlich möchte ich gerne, aber der glaubt ja gar noch nicht, dann kann ich den auch nicht in ein Gebet führen, wo der irgendwas bekennt. Dann sagt, ja, ich glaube an dich, Gott, ich bete auch gerne mit den Leuten zusammen, aber was ganz wichtig ist, lass die Person beten. Nicht du betest. Wenn jemand sagt, ich wäre gerne offen, sagst du, weißt du, Jesus hat gesagt, das Problem, dass du nicht glaubst, ist, dass deine Augen, deine Ohren und dein Herz verschlossen ist. Aber wenn du betest, wird Jesus das öffnen. Möchtest du das? Ja. Dann nimmst du seine Hände oder wieder, was er auch zulässt, ich nehme gerne die Hände und dann bete ich vor. Sag ich, Vater im Himmel, ich danke dir für diese Person. Und jetzt betest du nach. Vater, öffne meine Augen, meine Ohren und mein Herz. Amen. Dann wartest du, was passiert. Es wird immer was passieren. Ich war vor kurzem mit Marc unterwegs. Wir haben gesagt, ja komm, lass uns mal ein bisschen ans Limit gehen. Gingen wir in die Reuss. Ein reißender Fluss in Luzern. Nee, ist klein, aber... Und ließen uns, ja genau, du musst die Beine, das ist ein Bauchmuskeltraining, du musst immer flach liegen, weil sonst stößt du die Beine. Aber wir hatten am Schluss einen langen Rückweg, meinte fast 2 Stunden, und auf diesem Weg sahen wir plötzlich 3 Jungs. Ich sagte zu Marc, mit denen müssen wir sprechen, weil einer hatte Krücken. Ging auf die zu, Marc sprach die an, sagte, hey, was ist los, können wir für dich beten? Und der war wirklich, der war komplett tätowiert. Wenn dein Sohn sonst sagt, ja, nee, mit dem sprichst du nicht. Wirklich okkulte Symbole, alles. Ich sag, was hast du tätowiert? Aber das Starke daran war, dass irgendwie war der offen. Der ließ zu, dass Marc beten konnte. Dann spürte er ein Kribbeln. Dann konnten wir weitersprechen. Dann fing Marc an, über das Evangelium zu sprechen. In dem Moment kam bei dem Panik auf. Da schaute seine Freunde an, ey, ich habe voll die Angstattacke. Und dann wollten die zuerst darüber lachen. Sagten, ihr wisst, ich habe immer wieder das Problem mit Angst. Ah, okay, seit wann hast du das? Was ist passiert? Und da irgendetwas hat es bei dem mega getroffen. Und am Schluss sagt sie, weißt du was, wenn du wirklich möchtest, oder der konnte noch nicht im Zustand offen sein, das ging gar nicht mit der Vergangenheit, aber der wollte eigentlich. Dann habe ich für ihn gebetet. Der wollte zum Beispiel jetzt nicht selber beten. Also habe ich halt für ihn gebetet. Das ist immer so. Aber ideal ist, wenn sie selber beten. Oder? Habe ich gebetet, dass Augen, Herz, Ohren aufgehen. Da schaut er mich an und sagt, oh, das ist mega krass, wird gerade alles so warm, so heiß. Was machst du dann? Sagst du, es ist die Sonne? Ist klar, ist meine Hand, die ist warm. Was sagst du dann?
Gott wirkt in dir.
Genau. Die kennen das nicht. Ich habe ihn angeschaut und mit letztem Blick gesagt, hey, das ist der Heilige Geist. Ich habe ihn nie wieder gesehen, weil der war so in dem Angstzustand, auch Verfolgungsängste, der konnte nicht seine Nummer geben. Aber ich weiß, da ist was gesetzt. Und da sind wir an diesem Punkt und wir können einfach investieren, da wo die stehen. Eigentlich gehen lassen, kein Problem, Gott ist größer, der geht denen nach, vertrau Gott. Das musst nicht du machen, das macht der Heilige Geist. Was steht in Johannes 3? Ja, der Wind weht. Genau, der Heilige Geist geht von Person zu Person zu Person. Was ist unsere Aufgabe? Genau, und zu sehen, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Weil wir hören sein Sausen. Das bedeutet, wir erkennen, das Sausen ist das Produkt des Windes. Oder du siehst den Wind nicht, aber wenn die Blätter rascheln, dann weißt du, es windet. Und daran erkennen wir, wo der Wind ist. Und wenn der Heilige Geist wirkt in einer Person, dann müssen wir lernen zu erkennen, wie das aussieht. Und dann gehen wir da rein. Und wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann gehen wir weiter. Wir bleiben nicht da dran und warten, bis der Heilige Geist in 10 Jahren kommt. Weil das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind für die Ernte. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Was ist denn, wenn jemand offen ist? Habt ihr was rausgefunden? Was machst du mit dem? Ah, danke. So simpel, hä? Und sonst noch?
Kontakt aufnehmen, Kontakt halten.
Beziehung aufbauen, genau.
Mega wichtig. Kontakt intensivieren.
Mhm. Wirklich, Beziehung investieren. Es macht mega viel aus, ob eine Person dir vertraut, dich kennt, dich sieht, dein Leben sieht, was Jesus in deinem Leben tut. Ja, erklärst du einfach einmal das Evangelium und wenn er es nicht glaubt, nicht will, dann sagst du, ja, Pech gehabt. Einmal, keinmal.
Immer wieder.
Wie oft?
7x70 Mal?
Nein, das ist eine andere Stelle, aber es ist nah dran. Das ist die nächste Aktion, genau, Bibel lesen.
Täglich dreimal.
Aber ich finde es einen mega wichtigen Punkt. Habe das selbst gesehen. Am Anfang, da war für mich ganz klar, ich erkläre das Evangelium, entweder die glaubt oder nicht. Und wenn nicht, weiterziehen. Aber nein. Wir erklären das Evangelium wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Solange die offen ist, werden wir immer und immer wieder über Jesus sprechen. Immer wieder. Immer wieder über das, was Jesus getan hat. Immer wieder, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Immer wieder Zeugnis geben. Wie kannst du das machen?
Wenn du erzählst, was dir letzte Woche passiert ist oder vor 2 Wochen. Mhm.
Genau. Mega lebensnah. Die müssen Zeugnisse hören von dir, was du erlebst. Da werden die nie sagen, das stimmt nicht. Die Leute mich treffen, dann kommt meistens eine Geschichte. Und ich weiß, das ist so völlig fern von deren Leben. Da denke ich mir, ja, was denken die wohl? Ja, vielleicht das. Und vielleicht dann denken sie, ja, das ist der komische Pascal. Ja, okay. Aber eigentlich, ich glaube, es wird bei einigen, wird das was auslösen. Und zwar glauben. Weil das hören sie nicht in der Tagesschau. Diese Berichte gibt es da nicht. Das ist mega wichtig. Und wir sollen ein Herz haben, dass wir das Evangelium immer und immer und immer, weil die ist offen. Die müssen es nicht einmal hören. Die müssen es 1000 Mal hören, immer und immer, immer wieder. So viele Zeugnisse gibt es, wo die Menschen nicht zum Glauben kommen beim ersten Mal verkündigen, sondern beim 50., 100. Mal und so weiter. Das ist Arbeit. Das ist hartnäckig zu sein. Das habe ich bei meiner Frau gelernt. Wenn die sich mit jemandem trifft, habe ich immer über Jesus gesprochen. Das heißt ja, das macht die. Also okay, sie trifft eine Kollegin.
Andere lernt.
Wie bitte?
Der eine sät und der andere erntet.
Ja, je nachdem. Ja, aber meine Erwartung ist sehen und ernten. Das Gefährliche an diesem Punkt ist, dass man eigentlich dann Sachen falsch macht und sich wie begründet. Ah. Ja, einer sieht, der andere erntet, deshalb passiert das bei mir nicht. Und dann nicht hinschaut, wo mache ich etwas, was eigentlich gar nicht so von Jesus vorgesehen ist. Wo investiere ich am falschen Ort auf die falsche Art? Das ist ganz gefährlich an diesem Vers, dass man sich wie ein bisschen entschuldigt und sagt, ja, ja, einer sieht, der andere erntet, ich bin es halt der, der sieht. Nein, wir sind alle zum Ernten berufen. Aber ich habe schon so viel gesät und nicht geerntet. Und schon so viel gesät und andere haben geerntet. Das ist völlig okay. Aber trotzdem bin ich berufen zu ernten. Und die Erwartung zu haben, dann, ja, wir entwickeln die nach vorne. Das Evangelium muss nicht einmal verkündet werden, sondern immer und immer und immer und immer wieder. Das ist auch vor allem, wenn jemand in unseren Breitengraden, die viele kennen eigentlich, oder kennen die Geschichte um Jesus. Viele.
Bezweifle ich mittlerweile.
Also ja, mittlerweile ist aber eine...
Ansatzweise.
Ja, aber...
Null Ahnung, was das wirklich heißt.
Boah, du bist krass. Es ist eine junge Generation, die kommt, die wissen extrem wenig. Aber ich glaube eigentlich, so haben wir schon noch... Die breite Generation weiß eigentlich noch viel. Eigentlich.
Aus Konfirmationen und Zeugs.
Irgendwo, eigentlich ist was da. Du kannst auf einem anderen Level ansetzen. Mit Jesus und Gott und so weiter, das reagiert. Sagen, ah ja, da war doch etwas und so weiter. Und hier wieder Signale. Das ist ganz anders. Was machst du, wenn du jemanden vor dir hast, der gar nichts weiß?
Von Jesus. Ob der auch eigentlich gar nicht weiß?
Ja, der eigentlich dir zuhört, gastfreundlich ist, eigentlich geistlich offen ist. Ich habe da immer
hast du vielleicht dein Handy in der Hosentasche?
Natürlich.
Bestimmt.
Natürlich nicht. Danke, dass du es vor allen sagst.
Du bist ja auch ein Jünger.
Ja,
das
war ein wirklich ein Dankeschön. Was machen wir? Jemand null Ahnung, null, keinen kulturellen Hintergrund, egal, Moslem, Hindu, irgendetwas, was machst du?
Dann frage ich, ob ich ihm was erzählen darf, warum Jesus gekommen ist auf diese Welt, ob du schon mal gehört hast. Mit Kaps ist doch ganz gut.
Also, je nachdem, ja.
Das ist die Chance. Ich finde das gut, wenn einer noch nie was gehört hat. Der ist meistens offen, so einer, wo... dass es ein Leben gibt nach dem Tod, dass wir Jesus brauchen, dass wir Erlösung brauchen, Vergebung.
Mhm.
Ja.
Bei Adam und Eva an.
Ich frage immer gern, was glaubst du denn? Und dann kommt dir irgendwas. Und dann versuche ich das wieder durch Fragen herauszufordern. Bis ich dann irgendwann, dass es sich die Sachen irgendwann anfange, selber zu beantworten. Ja, also dass es selber dann halt auf die Idee kommt, eigentlich, was ich glaube, ist Quatsch. Eigentlich macht das keinen Sinn. Ja, also...
Wichtig ist,
zu
dass wir die Leute da abholen, wo sie stehen.
Ja.
Und das Problem am Ganzen ist, dass wir häufig da ansetzen, wo sie noch gar keinen, sie haben keinen Zugang. Und eigentlich in der Apostelgeschichte gibt es ein mega schönes Beispiel. Da predigt Petrus zu den Heiden. Und das ist ein wunderbares Beispiel. Kapitel 10 ist das. Weil... Am Schluss seiner Predigt, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, das ist alles noch Vers 45, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen werden, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann jemand diesen das Wasser verwehren? Also jetzt geht es um die Taufe. Was hat denn Petrus denen erzählt? Genau. Jesus tat Wunder. Hervorragend, Felix.
Und
der Cornelius ist aber nicht der Einzige, da waren mehr. Anderen. Die Heiden, auf die kam der Heilige Geist. Und es ist wichtig, das ist derselbe Petrus, der in Apostelgeschichte 2 die Pfingstrede hält. Und was macht er in der Pfingstrede?
Von Adam bis
Sünder. Er zitiert die Propheten. Ja. Er sagt, ihr habt Jesus getötet. Er ist auferstanden. Also zu wem spricht er da drin? Juden. Juden. Warum kann er zu den Juden so sprechen?
Weil sie die Schrift kennen.
Genau. Und was macht derselbe Petrus wie 8 Kapitel später?
Nicht das Gleiche.
Genau, ich lese kurz vor. Er macht es anders, keine Kopie. Warum ist? Also, Vers 34, da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Da wird schon mal gepredigt zu den Heiden, oder? Wer ist ihm angenehm? Das Wort, das er den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, also Jesus bringt Frieden, stellt Jesus vor, welcher Herr über alle ist, Jesus ist der Herr. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing, nach der Taufe, die Johannes verkündete, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Jesus war wirklich mit der Kraft unterwegs. Und wie dieser umherzog und Gutes tat, Jesus tat Gutes, und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Merkst du das? Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und ihn offenbart werden lassen, den auferweckt. Und so geht das weiter. Also was macht Petrus?
Er
stellt ihn vor.
Ja, und lies mal kurz weiter, weil dann kommt...
Nein, ich lese jetzt nicht weiter. Was macht er? Genau, er stellt Jesus vor. Das braucht es. Niemand keinen Hintergrund hat. Manchmal wollen wir das Evangelium verkünden mit Cups und Cookies, aber wir müssen zuerst Jesus vorstellen. Wer ist Jesus? Jesus ist unser König. Jesus ist der Retter. Und Jesus offenbart die Liebe vom Vater. Und meistens müssen die Personen zuerst das hören. Und wie kannst du Jesus auch noch vorstellen? Durch Zeugnisse, die du erlebst. Da kommt sie genau vor, wir sind alle Zeugen dessen, wie Jesus heilte, wie Jesus in der Kraft unterwegs war und so weiter.
Aber ist da, also da muss man bestimmt irgendwie auch von Gott genau hören, was der jetzt braucht, oder? Also ich meine, Petrus hat jetzt bestimmte Sachen rausgepickt, so was Jesus gemacht hat. Und ich meine, da kann man ja, oder denke ich mal, lernt man dann irgendwie auch mehr zu hören, was Gott jetzt genau zu der Person sagen will, oder? Weil, also ich meine, ich muss schon die Basics bringen, dass, dann muss ich irgendwann schon sagen, er ist gestorben und warum. Aber ich meine so... Weil wir ja immer wieder hier so betonen, wir müssen den Leuten sagen, dass sie, dass sie Sünde sind und dass sie praktisch eigentlich vor Gott nicht bestehen können. Und Jesus, Petrus selbst sagt jetzt hier, also erzählt ja auch von der Liebe. Mhm. Und ich glaube einfach, das also ist bisher so mein Standpunkt, dass man halt einfach, dass beides seinen Platz hat und unterschiedlich betont wird, je nachdem, welche Person vor einem ist, oder? Mhm. Was denkst du?
Also Sünde zu sprechen ist mega wichtig. Der Punkt ist einfach, ich habe schon mit vielen Leuten auf der Straße über Sünde gesprochen. Am Ende geben sie dir recht. Ja, du hast recht, ich glaube Sünde.
Aber ich glaube, die größten Probleme, wo ja Jesus gehabt war mit der Schriftgelehrten, gell?
Nein, also, aber ja, war schon hauptsächlich, ja.
Ja, und nimmt dann der schon wieder Sünde gesessen. Und die meisten sind ja umgekehrt, nicht?
Ja, aber bei Jesus war es anders. Jesus sagt ja selber, er ist zu den Juden gesandt worden. Ja. Er war gar nicht da, den Heiden was zu verkünden. Also das hat sich schon verändert.
Also ich finde wirklich wichtig, über Sünde zu sprechen. Ich habe viel gesehen einfach. Wir können wirklich, wenn du da geübt drin bist, du wirst die Person an den Punkt bringen, wo sie dir auch sagt, ja, ich habe Sünde, aber es ist für sie kein Problem. Sie wird nichts ändern, deswegen. Das ist so in vielen Momenten so. Kannst auch mit einem Moslem kannst du das mega gut machen. Es gibt so einfache Fragen, kannst du sagen, ja, hast du schon mal gestohlen, hast du schon mal gelogen, okay, also in diesem Raum bist du ein Sünder. Ja, stimmt, das recht, war Sünde. Ist das halt so?
Ja, aber Sünde alleine, das hat Folgen. Du musst über die Folgen reden. Mhm. Also wenn du dich dann über Hölle redest.
Aber wenn sie bei den Folgen eigentlich Jesus gar noch nicht kennen, kein Glauben da ist. Oder du merkst es, es lohnt sich zuerst, Jesus vorzustellen und dann über das Evangelium zu sprechen und dann über die Wiedergeburt zu sprechen. Es sind eigentlich drei Schritte, die du tun kannst. Auf der Straße hast du meistens nur ein kurzes Zeitfenster. Da lassen wir meistens die ganze Ladung los. Es ist ein kurzes Fenster. Aber wenn du mit Freunden dran bist, ist ja schade, dass du, wenn du jetzt hast du einfach Cups und Cookies einmal erklärt und jetzt bist du ausgeschossen. Was machst du jetzt? Und ich möchte dir wirklich das Verständnis öffnen, dass Jesus in seiner Ganzheit vorzustellen, das hat immer wieder Platz in deinem Gespräch, dass du erzählst, Zeugnis gibst. Was bedeutet es denn, dass Jesus König in deinem Leben ist? Was bedeutet das für dich? Das löst was aus. Was bedeutet es denn, dass Jesus diese Kraft hatte? Dass Jesus mit dem Heiligen Geist unterwegs war, dass du den Heiligen Geist hast, was bedeutet das? Dann, die kennen das nicht. Und dann entsteht mehr und mehr Glauben. Und die werden sich für das Evangelium öffnen. Darum geht es, oder? Dass wir lernen, wenn wir da an dem Punkt sind mit Leuten, die offen sind, dass uns klar ist, wir müssen das Evangelium immer und immer und immer wieder verkünden, aber wir müssen auch Jesus vorstellen. Dass sie Jesus kennenlernen. Je nachdem, wo die stehen, wenn die einen christlichen Hintergrund haben, dann ist das nicht nötig. Aber wir sprechen hier von Unerreichten. Als wir im Oman unterwegs waren, mit Moslems, was machst du da? Du sprichst über Jesus.
Aber sagt, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist und du sollst dir mal vorstellen, wenn ein Vater sein Kind hingibt, was das bedeutet, dass er tatsächlich dieser Vater seinen Sohn für uns gegeben hat und es war wirklich total zugehört und das hat sie berührt. Also kann es auch nicht falsch gewesen sein, darüber zu reden.
Es geht nicht um falsch, aber ich möchte einfach wirklich, dass ihr versteht, wenn jemand aus einem kulturellen Umfeld kommt, mit null Hintergrund müssen wir an einen anderen Ort ansetzen. Bei Moslem ist es genauso. Wenn du kommst und sagst, weißt du, Jesus ist gestorben, für deine Sünden ist er auferstanden, Jesus ist Gott, dann hat der abgehängt. Der hört dir nicht mehr zu. Im Oman, das kannst du gar nicht bringen. Das ist ganz eine andere Umgebung. Sondern die glauben an Isa. Und du musst genau an dem Punkt ansetzen. Sagen, okay, ja, ich glaube auch an Isa. Und dann fängst du über Isa an zu sprechen. Dann sprichst du darum, dass Isa alle heilte. Und dann betest du mal für die Leute. Und dann sehen die, ja stimmt, der Isa heilt. Die drehen durch. Wir waren im Oman am Strand, hatten den Eindruck, zu Fischer zu gehen und wollten unbedingt so in ein Haus zu kommen. Oman, da ist wirklich, muss auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn, also, ist nicht gut, wenn du da Flyer verteilst. So einen Monat vor hat das so eine christliche Gruppe getan und die kam ins Gefängnis. Also musst du wirklich Lukas 10-mäßig unterwegs sein, aber das funktioniert gut. Kam hier mit dem Fischer ins Gespräch. Einer hatte Schmerzen. Durften wir beten. Schmerzen gingen weg. Rückenschmerzen. Der war völlig begeistert. Aber wir haben bis zu dem Punkt noch kein einziges Mal erwähnt, dass wir Christen sind. Wir haben gesagt,
aber über Isa gesprochen.
Genau, wir haben gesagt, wir glauben an den einen Gott. Wir glauben an Isa. Das ist so wichtig für einen Moslem zu hören. Weißt du, was der Moslem glaubt, dass du glaubst? Der Moslem glaubt, dass du glaubst, dass es Gott gibt, dass du Maria Gott ist, und Isa. Ja, merkst du? Das ist ein Problem. Das fände ich auch abartig. Und so behandeln die dich. Die schauen dich an und sagen, Ich glaube, sollst du mal einen Koran lesen. Ja, wenn ich das würde glauben von dir, würde ich dir das auch raten. Das heißt, sie haben Vorurteile über deinen Glauben, die stimmen nicht. Aber sie sind berechtigt, weil die haben vielleicht das Katholische gesehen und dann beten die zu Maria und dann sagt er mal, was läuft mit dir? Das ist die Grundprobleme. Geht noch weiter. Die kennen gar nicht das Thema Heiligen Geist, das haben sie durch Maria ausgetauscht. Die glauben, dass du das glaubst. Und jetzt kommt das Nächste. Und solange du das nicht aufhebst, finden die alles, was du sagst, abartig. Die glauben, dass du glaubst, dass Gott mit Maria Geschlechtsverkehr hatte.
Ja, ist das wirklich so generell? Oder musst du
also ich sage einfach, ein gemäßigter Moslem, der es aber ernst nimmt, der glaubt das wirklich. Das waren einfache Fischer. Die haben genau das geglaubt. Ja, und fast jeden, den ich angetroffen habe, das ist drin. Aha. Weil die haben ja keinen Zugang zur Bibel. Die treffen nicht viel Christen an. Die haben nur was gehört. Und dann denken sie, ja, das ist ja voll schräg. Und dann können wir schon kommen und irgendwo was Evangelium platzieren. Aber wenn wir davon sprechen, ja, Jesus ist gestorben und auferstanden und er ist Gott und so, dann im Hintergrund ist immer noch, die können dir gar nicht zuhören. Weil das ist abartig, was du denkst. Dass Gott fleischlich Liebe gehabt hat, Gott, der heilige Gott, das ist abartig. Die können dir gar nicht zuhören. Also müssen wir ganz nah an einen Punkt ansetzen. Und da gingen wir genauso rein. Bis zu dem Punkt, wir haben noch kein Wort über das Evangelium verloren. Der wurde geheilt, dann sagte uns ernsthaft, das, was ihr macht, will ich auch können. Ja, okay, das können wir dir beibringen. Du musst einfach beten, Namen Isa. Komm, hol deinen Kollegen. Der ruft seinen Kollegen, wollte schon die Hand auflegen und sagen, ja genau, jetzt betest du im Namen Isa, Schmerz, geh. Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Ja, ich kann nicht im Namen Isa beten. Ah, okay. Jetzt fängt es sich an zu scheiden. Aber er hat ja gesehen, es funktioniert. Sag, okay, das ist okay, wenn du das nicht kannst, dann beten wir. Für den gebetet, geheilt. Und das war wirklich so eine Atmosphäre. Die gehen am Morgen früh fischen, die kommen dann irgendeinmal um Mittag zurück. Und am Nachmittag, die leben anders, Gemeinschaft. Die hocken einfach auf diesen Fischernetzen. Eine macht Fisch, die anderen sind die Fischernetze am Neuknüpfen. Und die sind einfach da. Und dann haben die gesehen, dass da was passiert. Was machen sie? Sie holen all ihre Freunde. Richtig krass. Von überall her. Die waren da irgendwo 1,5 Stunden nur am Beten. Die holten den Onkel, den Kleen für und so weiter. Die alle wollten irgendwas. War mega schön und es war echt. Das Evangelium war immer noch nicht verkündet. Und irgendwann merkten wir, dass ich so die Aufregung legte. Da kam Ruhe rein. Okay, jetzt ist Punkt, jetzt können wir weggehen. Wir gingen weg, in der Nähe war so ein kleines Restaurant, tranken da einen Tee. Plötzlich fährt ein Auto zu. Das fängt an zu hupen. Das ist in Oman nichts Spezielles, weil die steigen nicht aus dem Auto aus zum Bestellen. Das ist zu heiß. Die erwarten, dass jemand kommt. Deshalb haben wir nicht direkt reagiert. Aber irgendwann kommt jemand zu uns und sagt, hey, der meint euch. Dann ging ich zum Auto, war ein junger Mann, für den konnten wir beten, die Rückenschmerzen waren weg, sagte, meine Mutter ist krank, komm zu mir nach Hause. Und dann nahm das mega Dynamik auf, ging wir zu dem nach Hause, seine Mutter hatte einen Schlaganfall, eine Seite, konnten für die Mutter beten. Das Gefühl kam zurück, es war nicht komplette Heilung, aber die war so überwältigt, die fing an. Wir haben immer wieder gesagt, Jesus hat dich geheilt. Oder wir sind immer noch am Jesus vorstellen.
Denn Jesus sagt oder Isai?
Isa. Sagen Isa. Wir haben immer mit Isa geredet, aber sie wissen dann, das war Isa. Dann fing die an, in dem Wohnzimmer an, Isa zu loben. Danke Isa und so weiter. Und da darfst du aber nicht aufhören. Wir haben mich mit dem Jungen gesprochen, der kann nur Arabisch, ich nur Englisch mit Google Translate. Sag ich, gibt es noch andere Leute in deiner Familie, die krank sind? Ja, voll, könnt ihr wiederkommen. Ja, aber du musst all die Leute zusammenholen. Am nächsten Tag gingen wir wieder. Da waren etwa 20, 30 Personen. Weiter einfach am Beten. Und die waren völlig begeistert. Das Evangelium immer noch nicht verkündet. Aber es war ihnen schon bewusster. Dann sagt ihr, könnt ihr morgen wiederkommen. Und ich wusste, solange wir die Sprachbarriere haben, können wir nicht über das Evangelium sprechen. Ja, wir kommen wieder, aber ihr müsst einen Übersetzer organisieren. Nächsten Tag kamen wir wieder. Da war die eine Tochter da, die war längere Zeit in England, konnte übersetzen. Da kam das Familienoberhaupt, setzte sich hin, ich kam auch mit, hatte Geschenke dabei. Welche Geschenke? Wie bitte? Nein? Weihrauch, Myrrhe. Das ist die Bibelgeschichte, die kennen die. Die Weisen kommen vom Oman. Das sind die ersten, die Jesus besucht haben. War ich da mit den Geschenken? Die ganze Familie hörte zu. Hab gesagt, was ist da passiert? Ihr wart die Ersten bei Jesus. Ja. Ernsthaft? Das kostet da nichts. Aber das ist, am Anfang dachten sie, wir bringen Medizin, weil wir am Tag zuvor alle geheilt haben. Und ich musste wieder, nein, das ist keine Medizin. Ja, müssen wir das jetzt nehmen? Nein, das ist keine Medizin. Das ist eine Geschichte und die Moslems lieben Geschichten. Und dann erzählten wir ihnen von Jesus das Ganze. Und ich habe gesagt, heute gehen wir einen Schritt weiter. Weil Heilung können die locker wegstecken. Freisetzung nicht. Aber die kennen Dämonen, die nennen das Dschinn. Und an dem Abend haben wir zwei Personen freigesetzt da drin. Eine Depression fing an zu beten, dann fing die an zu manifestieren, plötzlich schlug sie alle Leute zur Seite, also ich muss weg, lief aus dem Raum raus und ihr Mann war da völlig verstört. Und ich dachte, okay, das musst du erklären. Ging ich zu ihm, wollte es wie erklären, sagte, nein, 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 ist alles gut, die ist immer wieder so. Aber könnt ihr ihr helfen? Ich, ja, wir können, aber nicht, wir machen es nicht gegen ihren Willen. Und da wirklich, die sahen das erste Mal Freisetzung, wie Jesus wirkt. Die Tochter, die übersetzt hat, war da mit mir und hat mit mir über die Taufe gesprochen. Sie hätte auf YouTube Videos entdeckt, wo Leute unter Wasser gedrückt werden, was das ist. Dann gesagt, das ist die Taufe, neu geboren werden. Ah, oh, wirklich. Und das ist mega. Und das ist in einer anderen Kultur, aber eigentlich, wir erleben es hier auch, genau dasselbe. So viele Leute, die haben null Background. Wieso kommen so viele Leute zum Glauben, die irgendwo Mutter, Vater, Großeltern waren Freikirchen? Weil wir nur auf das ausgerichtet sind. Wir sind es uns fast nur gewohnt, mit den Leuten über Gott zu sprechen. Die haben eigentlich schon ein Fundament da. Aber was machst du, wenn kein Fundament da ist? Muss Jesus vorstellen, Petrus hat es getan. Das braucht Zeit. Das ist, wenn jemand offen ist, da legst du und legst und legst du Fundament und du merkst das Evangelium, du wirst und wirst und wirst wieder darüber sprechen und durch das Wort, durch das, die Predigt entsteht Glauben. Oder? Darum geht es. Jetzt, was machst du mit jemandem? Oder? Jetzt hast du da so investiert, irgendwann macht blub. Was machst du, wenn jemand bereit ist? Auf die Taufe vorbereiten, oder? Mega simpel. Taufe vorbereiten. Wie mache ich das? Eigentlich, wenn das passiert, wenn jemand bereit ist, dann wird er kommen und sagen, hey, ich habe da und da Probleme, ich merke das, es ist nicht gut, ich bin nicht frei und so weiter. Er wird es vor dir anfangen zu bekennen. Und sage, hey, jetzt ist die Zeit gekommen, wir machen das so. Nimm ein Blatt Papier und schreib deine Lebensgeschichte auf. In Bezug auf drei Punkte. Haben wir gestern angeschaut. Sünden, Verletzungen, Flüche. Schreib deine ganze Lebensgeschichte auf. Mach dir dazu Gedanken. Und genau darüber spreche ich mit der Person, wenn wir im Gespräch sind. Sein Leben. Und das macht es extrem nahe und persönlich. Und das Resultat ist, dass du die Person taufen kannst, beten kannst, Heilige Geist kommt und du gehst in die Jüngerschaft. Was machen wir nämlich mit dem Baby?
Ernährung, dann wieder mit dem Wort ernähren, beten lernen, also diese ganze Aufgabe geht, oder?
Aber auch wenn es noch nicht ganz frei ist, dass was noch...
Also die Erwartung ist, dass das Baby ganz frei ist. Sonst haben wir was falsch gemacht. Ist auch, also kann auch passieren, passiert auch. Aber eigentlich, dass wir in die Erwartung gehen, Baby ist ganz frei. Aber es kann sein, dass das Baby irgendwo noch stolpert, wieder in Sünde fällt, dann helfen wir. Hey, okay, 1. Johannes 1, 9, bekennen, Vergebung empfangen, reinwaschen, umkehren, weiterlaufen. Oder? Aber Freiheit muss da sein. Sonst können wir fast nicht schaden. Aber eigentlich geben wir da, was wir gestern angeschaut haben, 1. Jahr Jüngerschaft. Baby braucht Jüngerschaft, 1. Jahr. Was machst du mit dem Youngster?
Ermahnen.
Wie denn?
Ermahnen.
Ja, machst du dem Baby auch schon.
Ja,
hoffentlich.
Senden,
genau. Der Youngster wird gesendet. Das heißt nicht, senden bedeutet nicht, du gehst jetzt nach Afrika. Senden bedeutet, in die Berufung hineinzusenden. Sagen wir, du wirst ja zum Jünger machen, du sollst Vater werden. Das ist wie der Vater, der mit seinem Sohn zusammensitzt und sagt, mein Sohn, jetzt bist du ein Mann. Das sind so Sachen, aber das sind ein paar wichtige Momente im Leben eines jungen Mannes. Wenn du da kommst, sagst du, bist bereit, jetzt fängst du an zu beten für einen Jünger, wenn du noch keinen hast. Im Senden drin befähigst du diese, auch in der Richtung, dass es nicht mehr um sie geht, sondern bereits schon um die nächste Generation. Und das Resultat der Sendung ist, dass sie Vater sind von einem Jünger, zwei Jünger, drei Jünger, was auch immer, schon, vielleicht schon Großvater werden und so weiter. Weil was machst du mit dem Vater?
Du bist immer noch blind. Ach so. Aber bei Youngster haben wir auch noch überlegt, eben wir trainieren ihn in der Evangelisation.
Das machen wir mit dem Baby.
Wir trainieren ihn vom Baby zum Youngster?
Mhm. Ah, okay. Weil, wenn du da 1. Jahr Jüngerschaft Evangelisation anschaust, wenn er es selbst tut, ist er Youngster. Solange er es noch nicht tut, ist er ein Baby.
Okay, ja.
Oder? Mhm. So simpel. Also was machen wir mit dem Vater?
Den lernen wir, Großvater zu werden.
Ja, danke schön. Das geht ja um die 4. Generation. Wenn du jetzt dem Vater sagst, ist alles super, du hast einen Jünger, alles ist okay. Nein, das geht der nächste Step. Jetzt lernst du ihm, dass er seinen Jünger lernt, auch wieder einen Jünger zu haben. Generationen denken, wieder reinbringen und sagen, hey, es geht um Generationen, werde Großvater, Urgroßvater. Lass es weitergehen. Kennst du die Eltern, die mit den Kindern sprechen und sagen, ja, wann ist es soweit, wann wollt ihr endlich Kinder haben? Das machen Eltern so. Meine Mutter wünscht sich immer noch eines mehr. Das ist da drin. Die Jüngerschaft genau dasselbe. Die Großeltern geben da immer noch was rein und sagen, hey, komm, noch eines mehr, das verträgt. Ja, komm. Habt genügend Platz zu Hause. Da passen auch drei Betten rein. So sind das. Das sind Großeltern. Pushen, oder? Das ist das Ziel. Etwas möchte ich mit euch ganz speziell anschauen. Evangelium haben wir jetzt schon ein bisschen in der Tiefe besprochen. Bibelstudium, das finde ich mega wertvoll. Wenn jemand offen ist, wie kannst du den entwickeln? Geht ja nicht nur darum, jetzt mit dem jede Woche einmal einen Kaffee trinken, ein bisschen Zeugnis geben, sondern der soll das Wort kennenlernen, weil Glaube kommt aus dem Wort. Und nicht nur das Wort hören und lesen, sondern er soll es auch bereits schon anwenden.
Ihm sagen, was das Wort ist, dass es mit Autorität ausstaffiert ist. Statt eigentlich alles, Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott und alles wurde durch das eine erschaffen, durch das Wort. Und dass das Reich Gottes nicht aus Worten besteht, sondern aus Kraft. Und im Hebräer steht, das Wort Gottes ist schärfer wie jedes zweischneidige Schwert. Und doch mag und noch Gott ein richterer Gedanke ist. Und wenn das Wort Gottes ausgesprochen ist aus der Bibel und der Heilige Geist Gott mitgibt zur schöpferische Kraft, das heilt, befreit und das rettet. Ja.
Amen.
Amen.
Vielleicht aber einfach erst mit dem Johannes-Evangelium anfangen.
Würde ich nicht. Warum? Vier Evangelien, warum gibt es vier Evangelien, warum nicht eins? Macht das Sinn?
Ja, weil Matthäus alles in einem Blick steht. Vor allem, weil sie haben alle eine andere Zielrichtung gehabt, weshalb sie geschrieben haben.
Andere Blickrichtung, ja.
Den
Verschiedene Standpunkte, aber der wichtigste Punkt ist eigentlich, wir müssen wissen, an wen ist das Evangelium adressiert.
Johannes
Wolf. Also jetzt ist es nicht das Smartphone.
Johannes war doch ein Ungläubiger. Um Jesus vorzustellen, habe ich mir mal jemand gesagt, ob ich weiß
nicht. Ja, das Johannes-Evangelium wird mega gerne verwendet. Es ist auch, es ist kein Problem oder Fehler, wenn wir das jetzt tun würden. Kapitel 3 kommst du zur Wiedergeburt, mega schön. Aber viele Themen Johannes-Evangelium werden einen Ungläubigen überfordern. Weil es sehr bildhaft viel über den Heiligen Geist berichtet und so weiter. Das Johannes-Evangelium ist eigentlich an Gläubige gerichtet. Eigentlich. Das Matthäus-Evangelium ist an wen gerichtet?
Juden.
Juden, genau. Warum?
Zu beweisen, dass Jesus...
Ja, sie bringen so viele Themen dahin, so viel auch Prophetien werden dann wieder vorgenommen, sagen, schau mal, da ist es eingetroffen, da ist es passiert und so weiter. Also ich habe Matthäus Evangelium mega gern zum Lesen, finde das super, aber ich würde es nicht mit jemandem lesen, der da offen ist und den Glauben entdecken möchte. Jetzt gibt es noch zwei, Markus, wie bitte?
Den Arzt.
Lukas, bist du für Lukas? Für wen ist Lukas?
Für wen, ja, ich glaube...
Für Theophilus.
Für
ja, das ist voll. Ja, stimmt, das dürfen wir gar nicht lesen. Das fremde Post. Nein, eigentlich, es bleibt für mich, bleiben zwei übrig, die sich lohnen. Markus oder Lukas? Jetzt, ich nehme immer Lukas. Warum?
Der ist ausgerichtet auf, also da gibt es eben dieses mit Multiplikation und so, diese Jünger-Aussendungsberichte.
Lukas, so. Den hast du natürlich. Ja, und was ich das Schönste finde, Lukas hat zwei Briefe geschrieben.
Ja, Apostelgeschichte.
Und Apostelgeschichte ist eigentlich die Fortsetzung. Wenn du mit jemandem Lukas-Evangelium liest, kannst du am Ende direkt in die Apostelgeschichte und dann erkennen die noch das Leben als Jünger. Das ist doch der Hammer. Mega schöner Aufbau da drin, den du durchgehen kannst. Wenn du ein Bibelstudium machst, mache ich das immer in 5 Schritten. Ich habe das ein bisschen vorbereitet. Schritt 1 ist, Bibelstudium kannst du übrigens, also ich nenne das, das ist so ein Entdecker-Bibelstudium, das Überbegriff. Und als erstes ist ein Rückblick. Das kannst du mit einer Einzelperson oder direkt mit einer Gruppe machen. Spielt gar keine Rolle. Gruppe hat sogar sehr schöne Dynamik. Und im Rückblick geht es darum, dass du zuerst mal zusammenträgst, wofür möchten wir überhaupt danken, beten, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Da ist auch eine gute Möglichkeit, ein Zeugnis einzubauen. Das, was du mit Gott erlebt, das fördert immer Glauben.
Ich habe den Anschluss verpasst. Du hast mit jemandem schon angefangen, Lukas-Evangelium zu lesen und beim nächsten Mal fragst du...
Ja, der Rückblick kannst du natürlich erst beim zweiten Treffen machen. Ja, okay. Oder? Das ist klar, ja. Denn was hast du mit Gott erlebt? Und das ist immer ein Rückblick, kannst du erst ab dem zweiten Treffen machen, auch was hast du umgesetzt. Dazu kommen wir noch. Das zweite, was du tust, ist gemeinsam lesen. Wie ist das? Soll die Person vorlesen laut oder leise lesen? Warum?
Damit man es miteinander besprechen kann.
Ja.
Und der Glaube kann zu hören.
Ja. Ist einfach ein persönlicher von mir. Die meisten Leute, wenn sie vorlesen müssen, können sich nicht auf den Inhalt konzentrieren. Das ist leider so. Also ich bin so. Also lasse ich die Leute lieber leise lesen. Ja, komm, lese es für dich, einen Abschnitt, vielleicht 10 bis 15 Verse, sodass du wirklich so eine Geschichte hast, es muss nicht mega viel sein, und dann liest die das für sich. Und das Hören kommt, weil nachher wird die Aufgabe sein, dass sie es soll in eigenen Worten zusammenfassen. Das ist mega wichtig. Was hast du gelesen, was steht da? Dann werden die dir das erzählen. Und du merkst, haben sie es wirklich verstanden? Was ist da? Das geht direkt tiefer. Dann geht es ums Verstehen. Jetzt fängt ihr an auszulegen. Und das kannst du auch ganz einfach durch Fragen. Was gefällt dir gut, was stört dich? Was sagt der Text über Gott und was über den Menschen? du führst sie da bewusst an eine Erkenntnis ran. Wenn sie dir erzählt, was ihr gut gefällt am Text, dann merkst du, wo steht sie im Leben. Auch was sie stört, du merkst da, was geht ab. Du erfährst in einem Bibelstudium mega viel Persönliches von Menschen. Weil das Wort wird zu ihnen sprechen. Das wird was auslösen. Ich habe schon mit Leuten Texten gelesen und dachte mir schon, boah, das und das wäre spannend. Und dann kommen die mit ganz anderen Punkten. Ja, das hat mich mega angesprochen und so. Ja, warum? Ja, ich bin gerade in so einer Lebenssituation. Dann erfährst du mega viel Persönliches da drin. Auch wenn du sie wirklich die Frage, was sagt der Text über Gott, dann setzen sie sich auch sehr bewusst damit auseinander. Wer ist Gott? Was sagt die Bibel oder der Text über den Menschen? Das ist nicht einfach nur überlesen, sondern dann mit wirklich auseinandersetzen. Und das soll etwas auslösen. Und da kommt ein wichtiger Schritt. Wir können nicht einfach lesen und dann sagen, okay, machen wir nächstes Mal weiter. Sondern das Wichtige ist ja, das Wort wird ja lebendig, wenn es gelebt wird. Also jetzt haben Sie was gehört, Sie sollen es umsetzen, anwenden. Und das kannst du ganz einfach, indem du fragst, ja, was können wir lernen und anwenden aus diesem Text? Wie bringst du das in dein Leben rein? Die werden Ideen haben, ganz klar. Was verändert der Text bei dir persönlich? Was möchtest du umsetzen? Und das vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Wort, aber trotzdem, wem möchtest du Rechenschaft abgeben? Kann ganz simpel sein, dass du vielleicht sagst, wenn sie sagt, ja, eigentlich möchte ich das umsetzen und das Ziel ist immer in 1 bis 2 Tagen umzusetzen. Sagst, ist okay, wenn ich nachfrage nächste Woche? Kannst du ganz simpel so fragen, ist okay, wenn ich nächste Woche nachfrage, ob es geklappt hat? Ja, sicher kannst du, ja. Und du führst sie schon von Anfang an einen Punkt dran, dass sie, was sie lesen, auch tun. Mega wertvoll. Und das wird sie dann nach vorne entwickeln. Und dann kommt das Letzte, und den liebe ich, teilen. Wenn es eine Person vom Frieden ist, dann stell die Frage, mit wem solltest du das Gehörte teilen? Kennst du jemanden, der das auch hören muss? Und wenn die zu irgendeinem Kollegen gehen und sagen, hey, jetzt habe ich letzte Woche oder letzten Tagen was gelesen, das und das, und ich habe gedacht, du musst das auch hören, das wird denen im Herzen noch was festigen, ihm weitergeben und macht sie bereits schon zum Multiplikator. Seht ihr das? 5 Schritte. Machen die Sinn? Dann machen wir jetzt eine kurze Übung dazu. Und zwar, ihr macht 2er Gruppen und nehmt eine Stelle, und zwar Matthäus 25, 14 bis 30. Und macht das einfach mal zu zweit, diese 5 Schritte durch. Den ersten könnt ihr nicht, aber ihr seht es. Wenn es ein Anwenden und Teilen gab, wird es beim zweiten Treffen einen Rückblick geben, ganz klar. Macht ja Sinn. Hä? Also geht zu zweit zusammen. Matthäus 25, 14 bis 30. Also, wir machen weiter. Hat's geklappt? War's gut? Hat jeder eine Aufgabe gefasst zum Umsetzen, Anwenden? Muss fast, hä? Talente einsetzen. Ah, je.
fangst ab von dir hast.
Warum kommt denn jemand auf die rechte Seite?
Weil er es verstanden hat und will.
Weil er eine Hebamme hat.
Weil er eine Hebamme hat? Und was macht die Hebamme? Hoffentlich nicht. Manchmal drücken sie. Habe ich gelernt, so eine Geburt ist was extrem Mechanisches. Aber mal was ganz wichtig: Was hat Jesus gemacht? Mit seinen Jüngern, was hat er als erstes gemacht? Gerufen, oder?
Er hat ihnen Vollmacht gegeben.
Das hat er nicht als erstes gemacht. Er hat sie gerufen, das hat er gemacht. Und das müssen wir verstehen, egal wo jemand steht. Du bist beauftragt, den zu rufen. Das passiert nicht einfach so. Manchmal getrauen wir uns nicht dazu. Ja, zu was hat denn Jesus gerufen, wenn wir das überlegen? Er hat zu drei Sachen gerufen. Was ist das Erste? Genau, das wäre das Zweite. Aber können wir nehmen, folgen wir nach. Aber eigentlich am Anfang, er hat ganz klar gesagt, tut Buße. Oder? Er hat eigentlich in die Wiedergeburt gerufen. Tut Buße, lasst euch taufen. Von dem Heiligen Geist empfangen. Das ist das Erste, was passieren muss. Diesen Ruf, jemand in die Buße zu rufen, hat Jesus getan. Nicht so angenehm. Hey, das ist nicht gut. Du solltest Buße tun. Brauchst ein neues Leben. Solltest vergeben. Das wird dich frei machen. Wie bitte?
Taufen.
Taufen, ja. Gehört alles in die Wiedergeburt. Hier rüber. Was hat dann Jesus gesagt? Jetzt kommt's. Genau. Folgt mir nach. Zu was hat er da gerufen? Zur Nachfolge und zur Gemeinschaft mit ihm. Die konnten ihm nicht nachfolgen und keine Gemeinschaft haben. Das ist in der Jüngerschaft enorm wichtig. Wenn du Jünger berufst und der hat jetzt plötzlich einen Mentor und du bejüngerst den, aber du rufst ihn nicht in die Gemeinschaft, da fehlt etwas. Oder es gibt die Stelle mit Johannes und Jesus. Konnte jemand Jesus nachfolgen und einfach nur in der Gemeinschaft von Johannes sein? Nein, die verließen Johannes, um Jesus nachzufolgen. So ist das. Das ist ja wieder das Externe. Mentoring ist nicht extern. Wenn du den in die Jüngerschaft rufst, rufst du ihn in die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, in deiner Gemeinde. Nicht da Gemeinde, da Jüngerschaft und da Evangelisation. Das geht nicht. Jesus hat das ganz klar gemacht. Der zweite ist der Ruf in die Nachfolge und in die Gemeinschaft mit ihm, aber mit den Geschwistern. Das ist eine Missionsgemeinschaft. Du bist zusammen im Dienst. Du befähigst ihn und dann läuft ihr gemeinsam weiter. Wer tut dasselbe wie du, aber ihr habt dieselbe Mission, dasselbe Ziel. Und nicht, ja, ich habe es aufs Herz, da zu investieren, ich glaube, es genügt, wenn ich einfach ein bisschen den Armen helfe, sondern nein, ich habe dasselbe Ziel, Jünger zu machen, Generationen hervorzubringen. Das ist Gemeinschaft. Was ist der dritte Ruf von Jesus?
Mach Jünger.
Ja, ein Auftrag, ja, sehr super, ihr seid schon voll drin, he? Macht Jünger, Frucht zu bringen, ja. Aber es ist eigentlich ganz, ganz simpel. Eigentlich, Jesus hat auch gerufen in sein Königreich. Du sagst, Jesus ist der König, er ist der Herr. Und auch da hineinzurufen jemanden, in das Königreich von Jesus. Und sagen, ja, da ist Jesus König. Bist nicht mehr du am Fahrersitz, sondern Jesus. Das klar zu machen, dass das Resultat dieses Rufes führt zu einer bedingungslosen Nachfolge zu Jesus. Aber wir müssen das machen. Da können wir nicht einfach hoffen, dass das irgendwo passiert. Wir können da nicht einfach Bibel, 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 Bibel lesen oder Evangelium, Evangelium, Evangelium erklären oder Zeugnis, Zeugnis, Zeugnis geben und hoffen, dass er irgendwann ins Wasser fällt und getauft ist. So, wow, das ging jetzt aber schnell.
Das wird nicht passieren. Sondern dem musst du rufen. Vergiss das nicht. So viele Menschen haben ein Problem damit, wenn die das Evangelium erklären, am Schluss die Frage zu stellen, und was machst du jetzt damit? Was ist dein Zug? Deshalb ist Cups and Cookies so gut. Mit dem Schachspiel. Am Schluss kommt der Ruf. Der Ruf in die Nachfolge, Wiedergeburt, Nachfolge. Das muss passieren. Die Leute müssen das hören. Da müssen wir uns auch getrauen, das zu tun. Können wir auch jemanden auf der Straße rufen? Ja, wie rufen wir denn? Wie hat es Jesus gemacht? Und den liebe ich. Markus 1, Vers 17. Und, also geht es um die Berufung der ersten Jünger. Und dann heißt es, und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Wie hat er gerufen?
Mit dem Mund.
Wie bitte?
Mit dem Mund.
Ja?
Hat was gesagt.
Hat was gesagt. Und was hat er gesagt?
Ich will euch zu Menschenfischer.
Ja, genau.
Was denn?
Ich will euch zu Menschenfischer,
Menschenfischer machen. Jesus hatte einen zweifachen Ruf. Und wenn du anfängst, mit dem zweifachen Ruf Menschen zu berufen, glaub mir, das wird was verändern. Es geht nicht darum, ja, folg mir nach. Ja, super, und dann? Ja, das habe ich schon immer gewünscht. Wird toll. Jesus hat da viel mehr hineingesprochen. Hat gesagt, folg mir nach, ich will dich zu Menschenfischer machen. Da gibt eine Vision rein, eine Bestimmung, einen Sinn. Das ist zweifacher Ruf, nicht einfach. Folg mir nach, folg Jesus nach. Sondern sprich der Person zu, wozu sie da ist. Die suchen nach Sinn im Leben. Das hat genau Jesus getan. Und das bewegt die Leute. Wenn ich einen Jünger berufe, dann gebe ich immer als erstes eine Sicht von Gott in sein Leben. Was sehe ich im Leben? Was möchte Gott in dem Leben tun? Und das ist für einen Menschen mega wichtig. Weil das wird so, ach wirklich? Mein Leben hat ja einen Sinn. Gott will mich brauchen. Und dann gibt es ein Problem. Die sind ja noch gar nicht an dem Punkt, dass sie das könnten. Und weil du Berufung und Sinn in das Leben gelegt hast, aber sie gar noch nicht da sind, macht die Jüngerschaft plötzlich Sinn. Sagen, ja, Gott hat, weißt du, Gott möchte dich gebrauchen als Jüngermacher. Das ist dein Plan. Aber da gibt es Punkte in meinem Leben, die kämpfst du damit. Komm in die Jüngerschaft. Und wir gehen da durch, wir durchbrechen diese Mauer. Folg mir nach. Wenn ein Mensch wirklich das will, wird er kommen. Was sucht er? Als ich zum Glauben kam, ich habe nur einen Teil erlebt. Pascal, Gott hat einen großen Plan mit dir. Ha, super. Wo ist er? Aber da war keine Hilfe. Da war keine Befähigung. Und wenn du die Hilfe bietest, dann wirst du, die Herzen werden offen sein. Du sagst, das ist die Berufung. Du wirst ein Menschenfischer sein. Folge mir nach, damit du das werden kannst. Ja, natürlich. Das ist der Unterschied. So hat es Jesus gemacht. So sollen auch wir rufen. Nein, das eine ist, liegt auf der Hand. Wenn wir jemanden in die Wiedergeburt rufen, wir haben ihn zum Glauben geführt, dann haben wir ihn schon so oft was von Jüngerschaft und Menschenfischerei erzählt. Das ist nicht mehr nötig, sondern da ist logisch, dass wir den mentoren. Aber trotzdem müssen wir den noch rufen. Das mache ich noch vor der Taufe, sage, wenn du getauft bist. Dann gehen wir in die Jüngerschaft, jede Woche, eine halbe Stunde. Es wird eine Herausforderung, aber du wirst dahin kommen. Wenn du getauft bist, spätestens dann erwarte ich, dass du in die Gemeinschaft kommst. Das fange ich schon vorher an. Den rufe ich in die Gemeinschaft. Der muss das wissen. Das gehört zum Ruf dazu. Und dann kannst du loslegen. Wenn du jetzt aber einen Christen hast, der irgendwo hier steht, aber denkt, er steht hier, dann muss dein Ruf ein bisschen klarer sein. Das ist nicht ganz einfach. Ist vielleicht gut, wenn das nicht gerade der erste Jünger ist, den du berufst. Aber vielleicht mal sagen, ich sehe in deinem Leben Baustellen. Das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Gott möchte dich eigentlich da und da gebrauchen. Du brauchst einen Jünger. Du brauchst jemanden, der dich zum Jünger macht. Ich würde in dich investieren. Dann geht das Herz auf. Merkst du das?
Ja.
Genau so hat das Jesus getan. Es gibt eine zweite schöne Stelle, wo wir noch mehr dazu lernen können. Lukas 5. Ebenfalls die Berufung der ersten Jünger. Der zweite Blickwinkel. Und was steht hier? Lukas 5, 1 bis, wieso hin soll ich das? 11. Längere Stelle. Also, es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Punkt 1. Wird gerne überlesen. Was hat Jesus getan?
Stieg ins Boot.
Wie bitte?
Stieg ins Boot.
Ja, aber noch vorher? Da stieg in ein das Schiffe. Okay, es war nicht vorher, ja, gehört, dass Simon gehörte, bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren. Er bat ihn. Er bat ihn um einen Gefallen. Magst du dich erinnern da? Sohn des Friedens? Die soll zahlen. Ja, also, ich sag's extra, dann bleibt das drin, oder? Um einen Gefallen beten. Das macht was aus. Genau so hat es Jesus getan. Würdest du mir helfen? Würdest du mir helfen? Würdest du mir helfen? Schnell, kurz. Es gibt eine Bezeichnung dafür. Das ist der Benjamin Franklin-Effekt. Witzigerweise hat man den Effekt nach einem Präsidenten benannt, aber eigentlich hat ihn Jesus erfunden. Benjamin Franklin hat gesagt, wenn du einen Freund gewinnen willst, dann bitt ihn um einen Gefallen. Nicht tu ihm einen Gefallen. Das ist jetzt krass. Weißt du warum? Was muss passieren, dass du jemandem einen Gefallen tust, Detlef?
Dass ich jemandem
Gefallen ja.
Nee,
dass,
nee.
Aber doch. Dass er, zum Beispiel, dass du mir einen Gefallen tust. Was muss passieren? Ja, aber dass du ja sagst.
Es muss dir richtig sein.
Ja, weil ich muss ein bisschen Hartes sagen.
Irgendetwas mit mir muss stimmen, oder?
Ja.
Wenn jemand kommt und sagt, ja, machst du meinen Gefallen, dann sagst du jetzt mal ja, sag mal was.
Ja.
Abwägen.
Aber was für ein Gefallen?
Nein, das ist immer im Herzen, ist genauso, du wägst ab. Würde ich das für die Person tun? Wisst ihr? Das ist automatisch. Du tust nicht jedem einen Gefallen. Aber wenn du einen Gefallen tust, dann hast du entschieden im Herzen, dass du die Person magst. Und weil du sie magst, öffnest du dich noch mehr. Das passiert. Jesus hat das gewusst und er hat den einmal einfach um einen Gefallen gebeten. Person des Friedens, genau hier, Mechanismus. Mach das mal. Weißt, Person ist offen und so weiter, bist vielleicht nie weitergekommen, frag um einen Gefallen. gibt so viel Alltägliches. Kannst du mir mal das durchlesen, deine Meinung dazu sagen, kannst du mal das machen, kannst du mir die Wände streichen, neues Auto kaufen. Ja, musst du ein bisschen ausprobieren, wo ist die Schmerzgrenze?
Fangen wir mal klein an.
Ja, genau, fangen wir einfach an und dann, nein, darum geht es ja nicht, oder? Aber ihr versteht es, warum. Jesus hat das gemacht, dann ging es weiter. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff fahren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Was passiert hier? Ja, aber noch vor, was macht eigentlich Jesus da? Der spricht mit Fischen. Und dann sagt er ihnen, weißt du was, jetzt gehst du danach rüber und du willst da fischen. Das sind Vollprofis. Was bist du? Zimmermann? Hey? Ja? Warst du schon mal auf dem Schiff? Das müssen wir bewusst werden. Da spricht der Zimmermann zum Vollprofi über Generationen hinweg, Fischer. Die wissen ganz genau, wo es Fische hat. Die wissen ganz genau, wann die Fische beißen. Und die wollten nicht beißen an dem Tag. Da musst du denen nicht noch kommen und sagen, ja, genau da. Oder?
Das heißt, er fordert ihn eigentlich extrem raus, etwas zu tun, was gegen den Menschenverstand ist.
Ne? Genau. Und was macht der Simon?
Er rechtfertigt erstmal, sagt dann aber, okay, weil du es bist.
Eigentlich mega wenig Widerstand.
Er sagt, also das hört sich für mich so ein bisschen an wie, wir haben den ganzen Tag schon nichts gefangen und dies und das, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber komm, weil du es bist.
Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.
Das ist alles dubisch.
Wusste er schon, wer Jesus ist, wirklich?
Nein.
Eigentlich nicht. Aber da ging was. War schon was offen, der Sohn des Friedens.
Warum nennt er ihn Meister?
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich meine, er hat ja auch gehört, was Jesus vom Boot aus gepredigt hat. Er saß ja drin. Ne?
Ich finde, der Punkt ist daran, gerade wenn du da am Aufgleisen bist, woran erkennst du eine gesunde Entwicklung, wenn du ins Leben sprichst? Sprich ins Leben. Das heißt nicht bevormunden, aber die werden Sachen mit dir teilen. Und dann sprichst du Weisheiten, die vom Heiligen Geist kommen. Oder? Der Heilige Geist gibt Rat. Ich habe so oft, dass Leute mit mir über Sachen sprechen und ich habe keine Ahnung, was ich denen antworten soll. Ich finde das immer das Schönste, wenn du total ratlos bist. Und da hockst du da und denkst, wie komme ich da raus? Aber dann fängt der Heilige Geist an zu sprechen. Und du weißt am Ende, der Rat war nicht aus Erfahrung, aus Klugheit, irgendetwas, sondern das kam vom Heiligen Geist. Mit der Kraft. Dann nehmen die Leute das. Und die Person des Friedens wird es umsetzen. So wie Simon. Dann erkennst du es. Sprich denen ins Leben rein. Die kommen mit Themen. Und du gibst Rat. Und dann entdecken sie, dass das ein Segen ist in ihrem Leben, wenn die umsetzen, weil es gut kommt. Weil es ja von Gott kommt. Wie toll ist denn das? Und du kannst genauso darauf achten, was ist, wenn jetzt jemand gar nicht umsetzt?
Keine Person des Friedens noch nicht.
Eigentlich nicht, ja. Mit dem möchte ich auch nicht in die Jüngerschaft gehen. Kommst du ja nicht vorwärts. Alles, was du sagst, wird wieder geraubt. Welcher Boden ist das?
Unter drei, glaube ich. Eins.
Der hört nicht, wird direkt geraubt. Das ist ein wichtiges Kennzeichen. Was macht die Person damit? Und wir können das testen in dieser Phase. du merkst, das sind alles so kleine Sachen, wo du einfach erkennst, wo steht die Person wirklich. Bitte um einen Gefallen, wird sie ihn tun oder nicht? Wenn ja, geh weiter. Da geht es um Herzensangelegenheiten. Sprich mal gezielt ins Leben. Da geht es nicht darum, ja, ich denke, du sollst das und das machen, Firma verkaufen, Haus abreißen. Geht es nicht um so Sachen. Die kommen mit kleinen Sachen und sprich da rein. Wenn sie irgendwas erzählen und du sagst ihnen, weißt du was, ich glaube, du solltest die Person um Vergebung bitten. Das war nicht gut. Eine Woche später siehst du wieder und sagst, und wie war es, hast du es getan? Ja, ich habe es getan. Denn nein, ich habe es nicht getan. Ich habe beides schon erlebt. Aber du merkst dann etwas. Und wenn das nicht da ist, wenn die Person gar nicht auf den Rat vom Heiligen Geist hört, weil du gibst den Rat nicht von dir, kannst gar nicht in die Jüngerschaft rein. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Die wissen immer alles besser. Wollen es nie umsetzen. Ist so. Und dann geht es weiter. Oder? Das war der Test von Jesus. Als aber Simon Petrus sah, dass er fiel er zu Knien, Jesus nieder und sprach, Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Offenbarung. Und dann kommt's, und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Berufung. Da geht was voran. Und wenn wir gute Jünger hervorbringen möchten, dann müssen wir auch hier schauen, dass es eine gesunde Schwangerschaft ist. Oder? Die Frau da Drogen konsumiert, Alkohol trinkt, raucht und so weiter, dann wird es dem Kind nicht gut gehen. Dementsprechend wird es hier Probleme haben. Aber wenn wir dafür sorgen, ist eine gute Schwangerschaft und wir können die Grundlagen legen, in die richtigen investieren, auf die gute, richtige Art, dass die bereits hier sich schon entwickeln als Person des Friedens. Weil wenn sie eine Person des Friedens sind, dann werden sie das bleiben. Ein Jünger ist immer eine Person des Friedens. 100%. Geht ja nicht. Wie kannst du keine Person des Friedens sein mit dem Heiligen Geist? Ich war mal in einer Gemeinde in Kenia und die hatten uns wirklich nicht gut behandelt. Da kamen wir an, hieß es vom ersten Moment an, ja, jetzt müsst ihr uns Geld geben für das und jenes und so. Und du hast gemerkt, das ist einfach reine Ausnutzung. Und dann nahm ich alle Pastoren zur Seite und habe gesagt, ihr habt ein Problem. Ihr seid keine Person des Friedens. Aber ihr solltet es sein. Ihr müsst was verändern. Nicht, ich bin hier und euer Gast. Ihr solltet mich einladen, nicht ich euch. Herzenshaltung. Einer hat darauf Buße getan und wurde frei. Der zweite wollte das nicht hören. Weil sein Herz hatte nur den Anspruch, möglichst viel Macht zu haben über seine Pastorenfunktion. So läuft das. Aber die Überführung hat stattgefunden. Wir fangen die Person hier zu entwickeln, dass sie eine Person des Friedens ist und sie wird das bleiben. Und das ist mega kraftvoll. Wir wenden das jetzt noch praktisch an, bevor wir in den Mittag gehen. Und zwar, hast du jetzt mega viel gehört, hast vielleicht viel schon nachgedacht, wo habe ich solche Leute? Mit wem kann ich was tun? Und wir machen das ganz simpel. Ich habe da ein kleines Arbeitspapier für jeden für euch. Das ist genau dasselbe, der Erntetrichter. Siehst du den? Du hast hier alle Phasen. Und es ist eine erste Aufgabe, 30 Personen aufzuschreiben, die nicht im Glauben sind. In deinem Umfeld, die du mindestens alle 1 bis 2 Wochen siehst. 30 Personen, das ist einfach.
Da muss man seinen Lebensstil ändern. Ne?
Ja, wenn es nicht klappt, ändere deinen Lebensstil. Schreib 30 Personen auf, die sind da. Ich muss nur ein bisschen darüber nachdenken. Wir haben ein paar Beispiele, Familie, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Das sind Leute da, die siehst du immer wieder. Vielleicht hast du noch nie mit denen über irgendwas gesprochen und denk noch nicht daran, wo die sind. Ja, die ist eh nicht offen. Das spielt noch keine Rolle. Aber schreib 30 Namen auf, die du weißt, die sind nicht im Glauben. Aufgabe 1. Und wenn du das hast, drehst du das Blatt um und jetzt siehst du, sind alle 6 Phasen drauf. Und dann überlegst du dir, wo stehen diese 30 Personen? In welcher Spalte? Logischerweise können sie nach der Aufgabe 1 nur auf dieser Seite sein. Muss ich sagen, da hättest du Aufgabe 1 falsch gelöst. Als Hilfe sind hier oben nochmal die Eigenschaften. Was macht eine Person aus, die noch nicht offen ist? Was macht eine Person aus, die offen ist? Oder Person des Friedens, geistlich offen, gastfreundlich Vernetzer. Was macht eine Person aus, die bereit ist? Und dann schreibst du es auf. Es kann auch sein, dass du es gar noch nicht einschätzen kannst. Wenn das so der Fall ist, dann umkreist du die vorne einfach. Sagst, diese Personen, diese 20, habe ich keine Ahnung, wo die stehen. Okay, sind noch Fragen dazu? Geht ja nicht lang, 10 Minuten, ne? Dann besprechen wir das. War es schwierig? Sehr. Wer hat 30 Namen? Namen schon.
Es ist gar nicht so einfach.
Ja. Genau. Das Ziel dieser Übung ist auch ein bisschen vor Augen zu führen. Wir gehen gerne an diesen Punkt und denken, ja, aber ich habe auch da und da und irgendwo. Klingt alles schön und gut, aber wir haben das gar nicht genau angeschaut. Was ist da wirklich? Und dann bist du Jahre unterwegs und da fällt nie was durch. Nie ein Jünger. Und wenn wir genau hingeschaut hätten, sehen wir, okay, vielleicht hätten wir da vorne etwas ändern sollen. Ich sehe das, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, es ist für mich ein gutes Übungsumfeld, die Straße, zum selbst auch Menschenfurcht zu überwinden, zu lernen, der Evangelium zu verkünden, Kranke zu beten, es ist ein super Übungsumfeld. Aber die Anzahl Kontakte, die über die Straße entstehen, das ist extrem wenig in der Schweiz und ich nehme an, hier ist das sehr ähnlich. Also müssen wir doch merken, wenn wir einfach nur eine Fokusstraße haben, dann werden wir diese Liste nie füllen. Niemals. Ja, wie können wir sie dann füllen? Wie funktioniert denn das? Zum Beispiel, ja?
Was?
Musikverein?
Nachbarn?
Kirchenchor? Da können wir Ideen. Was ist das Denken dahinter? Ich möchte euch an den Punkt führen, dass jeder von uns ist in ein Umfeld hineingesetzt. Da hast du Kontakte. Da fängt es an. Ja, was ist, wenn die Kontakte durch sind? Was machst du dann?
Neue suchen.
Neue suchen. Jesus hat immer eigentlich mit Subkulturen gearbeitet. Und wenn wir merken, dass unsere Liste leer ist, einfach auf die Straße zu gehen und sagen, okay, dann gehe ich halt diese Woche 20 Stunden auf die Straße, das wird diese Liste nicht füllen. Das ist ein gutes Training und das kann ein guter Ort sein und ich möchte das nicht abstreiten, da kommen Leute zum Glauben. Aber lass uns einen Schritt weiter gehen. Lass uns selbst in Subkulturen reingehen, aber die du auf dem Herzen hast. Nicht einfach irgendetwas. Dass du darüber nachdenkst, wo soll ich da rein? Damit diese Liste voll ist. Damit du mit Leuten über Jesus sprechen kannst und siehst, wie da etwas eingefüllt wird, wo du eigentlich schon ein Beziehungslevel hast. Du siehst sie regelmäßig. Du kannst weitergehen. Ich habe das vor was war das, ein Jahr gemerkt, dass ich so ein extremes Herz für Menschen aus dem Iran gekriegt habe. Mega Freude, wenn ich jemanden traf, was ist im Iran? Und dann fängst du an, dich in die Kultur hineinzuarbeiten. Da haben wir eine Nachbarin, die meine Frau zum Glauben geführt hat. Sie ist verheiratet mit jemandem aus dem Iran. Und wenn Gott dich in eine Subkultur hineinführt, dann kriegst du so ein Herz, eine Freude für ihre Kultur. Und das hat schlussendlich auch eine Beziehung zu ihm geöffnet. Dann fing ich an, zu einem Coiffeur zu gehen, zum Haare schneiden, der ist auch aus dem Iran. Wir treffen uns als Männergruppe, so Hausgemeinde, in einem Takeaway, Kebab. Und die Leute sind auch aus dem Iran. Und plötzlich kommst du da in eine Kultur rein, weil in Luzern, was ist das? Das ist nicht einfach eine Stadt. Die funktioniert mit Subkulturen. Da hast du die Iraner, da hast du die Tibeter, da hast du die Atheisten, die Studierten. Das sind alles Subkulturen. Da hast du die Mütter, die jungen Familien, die triffst du auf den Spielplätzen an. Das sind Subkulturen, die denken selbst. Und wenn du da reinkommst, dann hast du auf einem Moment ein riesen Umfeld. Und wenn du merkst, dass deine Liste leer ist, dann such dir eine neue Subkultur, wo du sagst, da gehe ich rein. Und schau, dass du ein Herz dafür kriegst. Es soll nicht einfach so sein, ja, jetzt gehe ich heute in die Feuerwehr, morgen in den Tennisclub und übermorgen gehe ich da noch in den Verein. Das ist nicht gesund, das wäre nicht gut, weil das hinterlässt Verletzungen, wenn jemand einfach wechselt. Sondern du musst ein Herz dafür kriegen. Ja, das fasziniert mich. Ich möchte wissen, wie die funktionieren, denken. Und da wirst du auf einen Schlag ganz anders Leute erreichen. Das ist das Ziel dahinter. Jetzt hast du eine Liste vor dir. Vielleicht hast du gemerkt, okay, es könnten mehr sein. Das ist eine gute Erkenntnis. Das nimmt dich jetzt aber auch in die Pflicht, was daran zu ändern. Ich weiß, wie das ist. Man sagt sich immer selber, ja nein, ich habe da ganz viele Kontakte. Und plötzlich machen wir es messbar. Okay, so viele Kontakte sind es doch nicht. Dann ende an dem was. Oder? Wie kommst du zu Kontakten? Sonst wirst du nicht zum Jünger machen. Ohne Kontakte. Ist einfach so. Jesus ist gegangen. Oder Disziplin 1, gehen. Der ging zu den Leuten. Hat nicht gewartet. Disziplin 2, predigen. Disziplin 3, Kraftwirkungen, heilen, freisetzen, auferwecken. Disziplin 4, taufen. 5, Jünger machen. Wenn die Liste leer ist, oder nur 2, 3 Namen sind, dann ist es Zeit zu gehen. Darum geht es. Aber jetzt ist die gute Nachricht, dass wahrscheinlich ein paar Namen auf der Liste stehen. Und jetzt hast du die Rückseite angeschaut. Und jetzt ist die nächste Frage, wie viele Personen hast du entweder hier oder hier? Oder fangen wir noch etwas früher an. Wie viele Personen konntest du gar nicht einordnen? Einige? Was machst du mit denen? Das musst du rausfinden. Das ist dein erster Auftrag. Find raus, wo die stehen. Ja, aus dem Fragebogen machst du ein Mailing, schickst das raus und schaust mal, was zurückkommt. Das ist das Schöne, du triffst sie regelmäßig. Und beim nächsten Mal, da gehst du wirklich, überwind dich. Erstmal erzähl was, ein Zeugnis an deinem Leben, wie du Jesus erlebst. Hey, weißt du, vielleicht haben wir noch immer häufig darüber gesprochen, aber bla bla bla, erzählst du eine Heilung, irgendetwas, was du auf dem Herzen hast, wie Jesus in deinem Leben wirkt. Und dann machst du am Schluss die Frage, glaubst du eigentlich auch? Oder was glaubst du? Und dann hast du schon abgecheckt. Wirst du was erfahren dazu? Und nach dieser Frage wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit die irgendwo hier einordnen. Und was passiert, wenn du die klassieren kannst? Bist du dann fertig? Dann hast du wieder ein To-Do. Weil da gibt es eine Aktion. Das ist die zweite Zeile hier. Und da siehst du, nicht, noch nicht offen, die lässt du gehen. Das heißt wirklich Nahtelkontakt löschen. Nein. Was ist los mit euch? Sie haben schon nach vorne genommen, löschen, 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 löschen. Ich will dich nie mehr sehen. Nein, gehen lassen. Das heißt nicht Beziehung abbrechen, null. Das zweite ist, wenn du jemanden, der offen hast, überleg dir, habe ich schon mal über das Evangelium gesprochen? Ja, nein, wenn nein, sprich über das Evangelium. Wenn die reagiert und sagt, ja, eigentlich interessiert mich das, biet an, das Bibelstudium zu machen, das Entdecker-Bibelstudium, sag, hey, möchtest du mal einfach zu zweit die Bibel ein bisschen entdecken? Was steht da drin? Was können wir über Gott lernen und über den Menschen? Wärst du da offen? Du musst immer Fragen stellen, das ist ein Rufen. Ja, voll, machen wir. Krieg da ganz selten ein Nein. Ja, wann hast du Zeit? Dann mach das Minimum wöchentlich, nicht spontan. Okay, komm, lass uns immer Dienstagnachmittag diese Zeit. Dauert nicht mehr als eine Stunde. Wo wollen wir uns treffen? Bei dir? Und schon ist die Person des Friedens, weil sie ist gastfreundlich. So simpel. Nimm nichts zu essen mit, kein Gebäck, kein Geschenk. Das Einzige, was du mitbringen sollst, ist eine Bibel für sie. Welche Bibel? Eine gute Übersetzung. Danke. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Stell sicher, dass sie eine gute Übersetzung haben, dann fängt sie zusammen an zu lesen. Ich habe es am liebsten, wenn sie die gleiche haben wie ich. Muss nicht sein. Aber einfach eine gute. Und dann liest ihr zusammen. Jede Woche. Genau mit den 5 Schritten. Und dann schau, was passiert. Kann sein, dass sie nach 10 Wochen sagt, ja, ich habe keine Zeit. Nehmen wir so. Kann aber auch sein, dass sie sich eben genau weiterentwickelt. Und was ist, wenn sie hier ist? Jawohl, Taufvorbereitung. Über die Taufe sprechen, über die Wiedergeburt sprechen, dass sie wirklich da Glauben entsteht. Altes Leben zurücklassen, Buße tun. Was bedeutet das? Frei werden von Sünden, von Verletzungen, von Flüchen. Das müssen die glauben. Bevor ich jemanden taufe und ins Bußgespräch gehe, dann bringe ich nochmal das Evangelium, dann bringe ich nochmal die Wiedergeburt. Das löst Glauben aus. Dann wissen die, jetzt geht's ab. Das kannst du mit den Schwangeren nicht machen, wenn die ins Geburtshaus oder das Spital fährt, dann sind sie, ja, jetzt geht's los, jetzt kommt das. Finden die nicht witzig. Aber bei den Täuflingen macht das. Unbedingt betonen, das löst Glauben aus. Also wenn du auf das Blatt siehst, hast du eigentlich jetzt genau mehrere Aufträge. Und das sind die Aufträge, die du mitnimmst. Und wenn du sie umsetzt, dann wird das Wochenende dir was bringen. Wenn du es nicht tust, wird es dir wenig bringen, weil in 2 Wochen hast du keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Wenn ich dann so mache, dann gibst du mir ein High Five. Und sagst nicht, ja stimmt, gehen, predigen, sondern sagst, ja Pascal, war cool mit dir. Es ist an dir, das umzusetzen. Hast 2 Wochen Zeit. Klassieren, bei denen, die es noch nicht weißt, und dann startest du die Aktionen. Dann wird sich das entwickeln. Ganz sicher, 100%. Gut. Macht doch das direkt so, dass ihr das zu zweit besprecht. Mit wem müsst ihr was tun? Macht es noch ein bisschen verbindlicher. Nachher essen wir zu Mittag und um 2 geht es weiter. Ja, dann könnt ihr es auch beim Essen fixen. Ein guter.